Endzone, der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ich sag's ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Folge. Folge 81 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Der Kollege Flo Hauser schnappt schon auf. Was ist los? Ja, weil heute ein Thema mit dabei ist. Ich bin gespannt, wie viel Victory Laps du drehst. Noch kannst du drehen, bevor er wieder in sein Loch reinfällt. Weiß ich, ob es schon klickt? Nee? Erstmal hallo Flo.
Hallo, ja, hallo Christoph Stadler, grüß dich, freue mich sehr auf dich.
Echt, hat noch nicht geklickt?
Nee, ich hatte jetzt erst überlegt, ob das mit unserem Thumbnail, sagt man in der Fachsprache, zu tun hat, mit dem Herren, der heute bei uns auf dem Bild
ist. Das ist es tatsächlich.
Ja, okay.
Du bist, glaube ich, der einzige, wahrscheinlich immer noch Believer in Daniel Jones und jetzt hast du wirklich zwei gute Wochen.
Ja, endlich DJ, mega. Wir werden da gleich drüber sprechen. Wir schauen natürlich auch heute wieder auf Woche 3 voraus. Wir sind ja nach Woche 2, da werden die Colts heute in dieser Folge auch Thema sein. Und natürlich gibt es auch einiges an News abzuarbeiten, das machen wir dann hinten raus tatsächlich. Aber ja.
Und ich spüre, dass meine Angst berechtigt ist, weil du bist hier, ist Formel 1 vielleicht, du bist einfach schnell in die Boxengasse abgebogen, bisschen den Sturm da wegnehmen und gleich nachher wird er reinbrettern.
Naja, also ich sag mal so, ich war insgesamt schon auch sehr kritisch nach dieser Nummer, dass er der Starter sein wird und wo die Colts damit hinwollen. Und ich möchte auch noch vorsichtig sein, weil auch die Saints sind letztes Jahr mit 2-0 und einer überragenden Offense gestartet, wie das aussieht, das wissen wir alle. Aber ja, ich bin kein Daniel Jones-Believer, ich bin eher, du kennst mich, einer, der nicht...
Du bist quasi sein Bruder.
Genau, ich will nicht gleich zu... Ich will nicht gleich immer zu kritisch sein, auch wenn er natürlich jetzt schon ein paar Jahre dabei ist. Es waren sehr, sehr viele schlechte Momente dabei, aber aktuell läuft es ja ganz gut, das sei ihm doch mal vergönnt, oder?
Ja, absolut. Ich habe überhaupt nichts gegen Daniel Jones. Er ging mir als Spieler dann doch ein bisschen gegen dich. Als Spieler hat er mir schon ein paar Frustmomente besorgt. Ich habe mich sogar erwischt, ob ich ein kurzer Schwenk zur Fantasy Daniel Jones mir holen muss, weil Brock Purdy kaputt ist bei mir. Wobei kommen wir vielleicht auch später dazu, dass er vielleicht doch wieder. Ach, wir schauen viel zu weit vor, weil es war's. Jetzt haben wir mit Daniel Jones schon angefangen.
Ja.
Dann würde ich sagen, lass uns reinschauen, was so passiert ist, was bevorsteht in Woche 3 und dann ist es das heißeste Topic der NFL. Indiana Jones habe ich jetzt ganz oft gehört. Weißt du, ist es ein offizieller Spitzname? Du als Familienmitglied? Bleiben wir bei Daniel Jones oder DJ.
DJ nennen wir ihn tatsächlich. Das haben wir schon gemacht, als wir am Spielplatz damals zusammen gespielt haben. Aber natürlich Danny Dimes und so, ne, kennt man ja auch noch.
Das ist der bekannteste eigentlich.
Ja, aber ich bin begeistert. Also wenn man einfach nur, wir gehen rein in die Woche 3 und natürlich auch mit der Rückschau, was in den ersten 2 Wochen passiert ist. Und das gibt sich bei den Colts natürlich. Denn Christoph, ich war total perplex. Das erste Team der Super Bowl-Geschichte, das in den ersten 2 Saisonspielen nicht gepantet hat. Das, was sich Caleb Williams gerne wünschen würde, haben die Colts tatsächlich umgesetzt. Sie haben in ihren ersten 10 Drives gescored in der Woche 1 und 2 am Stück. Das ist alles unfassbar flüssig und ich glaube, keiner von uns hat auch nur im Ansatz gedacht, dass diese Offense so, so gut funktioniert. Aber ehrlicherweise, wenn wir mal so 5 Punkte wegnehmen würden, auch das hätte keiner gedacht. Also, dass der Starter wird und plötzlich diese Colts-Offense gerade hier so anführt mit ja auch schon 5 Total Touchdowns, das ist überragend. Also krass.
Also wenn jemand behauptet, ja, das wusste ich vor der Saison, ist er wirklich der dreckigste Lügner, der auf diesem Planeten rumläuft, weil ich glaube nicht mal Daniel Jones hat selber dran geglaubt, trotz möglichem Selbstvertrauen. Ich meine, die haben jetzt bei 16 Possessions, bei 14 haben sie gepunktet.
Mhm.
Und jetzt kommt schon erstes Aber, und das habe ich mir auch notiert, du hast schon gesagt, ich war letztes Jahr bei den Saints dann auch komplett euphorisiert, weil ich sie einmal da kommentiert habe, wie sie die Cowboys abgeballert haben. Letztes Jahr bin ich dem Hype-Train auch noch hinterhergerannt. Ich bin nicht sofort auf den Zug aufgesprungen, aber hinterhergerannt. Und sind wir ganz ehrlich, sie stehen zwar 0, sie hätten aber gegen Denver auch gut und gerne verlieren müssen, wenn die Broncos nicht so doof wären. Mit diesem Field Goal aus 60 Yards mit einem, der noch nie einen 50-Yarder probiert hat, dann da so die Strafe zu ziehen, dann lass ihn einfach kicken, wenn er trifft, Glückwunsch, 60 Yards schaffst du auch nicht, wenn du mehrere 50 Yards schon verwandelt hast, einfach automatisch. Mhm. Also es war von den Broncos verheerend dumm und trotzdem, das muss man schon sagen, die stehen zum ersten Mal seit 2009 wieder 2-0 und das, wie gesagt, mit Daniel Jones. Und dann müssen wir ihn, glaube ich, schon so ein kleines bisschen abfeiern. Die Feste soll man doch feiern, wie sie fallen.
Ja, absolut richtig. Das muss man an der Stelle nochmal sagen. Auch die Broncos werden gleich bei uns Thema sein im Duell mit den Chargers, sei an der Stelle gesagt. Und auch an der Stelle sei gesagt, schreibt uns wieder gerne auch euer Feedback zu Danny Dimes dazu, zu Daniel Jones, zu DJ, wie auch immer. Was haltet ihr von dieser Colts Offense? Und ja, man muss schon sagen, was mich begeistert, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es schon sehr, sehr interessant, dass dieses, im Englischen würde man glaube ich sagen, calm, also dieses sehr ruhige und bedachte Playcalling auch der Colts. Es ist ja nicht nur einfach Daniel Jones, sondern es ist tatsächlich manchmal vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber sie treffen einfach, als Quarterback trifft er die richtigen Entscheidungen im Passing Game, aber auch im Playcalling. ist es in den, egal ob es Zweiter und Vier, Dritter und Sieben, das sieht alles einfach flüssig aus, was Shane Steichen da mit seinem Coaching-Staff in der Offense called, finde ich. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut, ohne jetzt zu sagen, das ist eine überragende Offense, die über alle drüber brettert. Sie mussten sich auch einiges erarbeiten und ja, zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Broncos ihnen da groß geholfen haben. Die haben ja eben Probleme mit Penalties, aber das muss ich sagen, das ist eine funktionale Offense, habe ich mal über die Raiders gesagt, was ich erwarte, und bei den Colts ist es tatsächlich so gekommen.
Ich meine, gegen die Broncos 29 Punkte, egal wie es am Ende dann war, das nimmt ihnen dann keiner weg, selbst wenn wir die Punkte zum Schluss noch wegmachen würden, haben wir ja vor einer Woche gesagt, das ist schon der Härtetest, und den hat er, ehrlich gesagt, jetzt mal bestanden. Müssen vielleicht auch die Frage stellen, vielleicht ist die Broncos Defense noch gar nicht so gut, wie wir es alle erwarten, soll aber jetzt gerade noch nicht Thema sein. Er spielt souverän im Quick Game, Props dafür, er macht's gut gegen Pressure, da ist er die Nummer 4 nach Allen, Lamar und Baker Mayfield gegen Pressure. 62% seiner Pässe bringt er bisher an, ein Touchdown-Pass, und was viel wichtiger ist, halt keine Interception, keine großartigen Fehler, weil das war ja doch schon oft mit dabei. Der wird jetzt keiner sein, der jetzt, muss man auch dazu sagen, der hat jetzt 2 Touchdown-Pässe. Das ist nicht exorbitant gut. Der hat die zweitmeisten Passing-Yards, das ist wiederum sehr, sehr gut, aber er macht aktuell zumindest wenig bis gar keine Fehler, und das ist das, was mir am meisten imponiert tatsächlich, weil ich das ihm, sage ich auch ganz ehrlich, nicht zugetraut hätte.
Total. Und das ist genau das, was ich meine mit dieser Entscheidungsfindung, ne? Also, und wenn man sich das anguckt, er hat ja auch die beste, ich glaube, Rate, sagt man, oder den Durchschnittswert von 9,3 Yards pro Attempt. Also das heißt, sie schaffen es ja auch im Passing-Game genügend Tiefe zu generieren in den Plays, was ja bei den Colts häufig, vor allen Dingen letztes Jahr, ein Problem war mit Anthony Richardson. Da haben sie es auch oft versucht mit Deep Passes, und selbst wenn es nur eine mittellange Distanz war, hatte der eine Completion Rate von 50%. Und mit Daniel Jones kriegst du einfach einen ganz soliden Passer, der schon ein paar Jahre in dieser Liga dabei ist, und 9,3 Yards pro Attempt, das ist fast immer ein First Down. Also das ist schon exorbitant stark, wenn man sich das anguckt. Und dementsprechend nochmal, also Entscheidungsfindung ist das eine. Und dazu kommt ja auch, dass die Offensive Line einen guten Job macht. Du hast den Pressure angesprochen. Plus eben in dieser Balance, von der ich ja immer jede Woche spreche, wann schmeiße ich das Laufspiel rein? Und Jonathan Taylor hatte oft gar nicht mal so schwierige Downs vor sich, eben aufgrund dieses funktionierenden Passing Games.
Aber, und das ist so ein Punkt, den ich mir tatsächlich notiert habe, ja, das ist nach 2 Spielen gut, aber er hat auch einfach, ja, vielleicht sogar bessere Umstände, als wir alle erwartet hätten. Weil, und da sprichst du gerade das Laufspiel an, das ist wirklich ein gutes, funktionales Laufspiel im Moment. Mit Jonathan Taylor, der hatte gegen die Broncos 165 Rushing Yards. Auch das wird gleich nachher nochmal Thema sein, zumindest bei mir, Broncos und Laufverteidigung. Aber der hatte 114 Yards after Contact. Gut, da war auch dieser 68-Yard-Run mit dabei, aber
stimmt, ja.
Das ist immer so, ja, der war mit dabei, aber trotzdem fand er ja statt. Also dann können wir ihn ja negativ nicht anhängen, dass er 68 Yards.
Es ist genau nicht so wie beim Skispringen, wo man die beste und die schlechteste Note streicht.
Genau. Ja, das muss man schon mal dazu sagen. Sehr schöner Vergleich, ja. Deswegen, das ist ja passiert, das können wir immer nicht wegdiskutieren. Es war einfach ein gutes Play. Das finde ich schon Punkt 1, das funktioniert. O-Line hast du schon angesprochen. Und dann muss ich ehrlicherweise auch sagen, und da war ich vielleicht ein bisschen optimistischer als viele anderen, dass mit Lou Anarumo und der Defense im Moment, finde ich, funktioniert. Die haben zum Beispiel Turnover-Verhältnis, wieder das Thema, Jones macht selber keine großartigen Fehler. Sie haben dafür eben Takeaways, heißt plus 4 Turnover-Verhältnis, bestes Turnover-Verhältnis der Liga. Die haben schon 3 Interceptions sich geholt, ein Fumble recovered. Nur, warte, ich habe es aufgeschrieben, Jacksonville und Tennessee, die haben, also die Defensive hat da 5 Turnover produziert. Zum Vergleich, letztes Jahr war das Verhältnis bei minus 4. Und da waren sie auch nicht schlecht, was die Turnover der Defense anbelangt, aber irgendwie ist diese Mischung jetzt, Offense relativ fehlerfrei, Defense ist opportunistisch, im Moment für 2 Spiele wirklich sehr, sehr gut. Und du spielst es gegen die Titans, also 3-0 ist sehr, sehr realistisch, sehr, sehr gut möglich.
Das wollte ich gerade sagen, dann können wir dann auch bald den Sprung zur Vorausschau für Woche 3 und das Matchup in der AFC South machen gegen die Titans. Wollte nur noch ergänzen, da sieht man, finde ich, bin ja auch, du kennst mich auch, manchmal so ein bisschen weg von Statistiken, rein vom Playcalling her und von dem Verhalten der Spieler und von der Coverage der Spieler auch, ohne jetzt zu sagen, wie viel Yards hat der zugelassen, wenn in seine Richtung geworfen wurde, Cam Bynum zum Beispiel. Das hat mir gegen die Broncos richtig gut gefallen. Der bringt da wirklich einen Push rein, hatte dann ja auch sogar eine Interception. da merkst du einfach, dass diese Secondary insgesamt sich auch gefunden hat. Und es war ja Thema die letzten 2 Jahre. Wie viele Cornerbacks haben die ausprobiert? Die hatten so viele auch immer vor der Saison, in der Offseason immer noch geholt, im Practice Squad dann wieder hin und her. Und da sind sie jetzt auch funktional, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt in diesem Duell gegen die Titans aussehen wird, wenn wir bei der Colts Defense bleiben, gegen Cam Ward, der jetzt gerade mal einen Touchdown geworfen hat. Ja, auch noch keine Interception, aber der ist der, der die wenigsten Passing Yards pro Attempt übrigens geworfen hat, von allen 34 bisher eingesetzten.
Ist das so? Okay.
Ja, hab's mir extra nochmal angeschaut. Also Daniel Jones 9,3 und Cam Ward 4,7 Yards pro Attempt. Also das ist die Hälfte von dem, was Daniel Jones zeigt. Und das kann gegen die Colts Defense ein Problem werden für Cam.
Also bei Cam Ward erkennt man jetzt schon immer wieder mal so phasenweise, oder sagen wir es so, der hat unglaubliche Highs schon mal, wo wirklich geile Würfe dabei sind. Also dieser Touchdown-Pass, der ist brutal, weil der war wirklich nicht leicht. Die Bewegung zur rechten Seite raus und eigentlich gegen die Körperbewegung in die andere Richtung der Endzone geworfen. Also es war ein Zuckerpass und dann sind natürlich auch, wenn die Lows dabei sind, sind sie wirklich sehr, sehr niedrig. Da sind dann Sachen dabei, 2 Fumbles, die er schon hatte. Er wurde schon 11-mal gesackt. Habe ich auch den schönen Fakt gelesen. Nur David Carr und Archie Manning wurden häufiger gesackt in den ersten 2 Karrierespielen.
Ja.
Derek Carr, Entschuldigung, komme ich auf David Carr, wer ist das? Gibt's den?
Das, weiß ich nicht, der bei den Experten immer zusammensitzt, bei Fox und sowas, glaube ich, oder? Mit dem Panel, ist er nicht da?
Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme, auf jeden Fall.
Der auch mal NFL gespielt, auf jeden Fall.
Ja, aber ich überlege gerade, wen ich jetzt tatsächlich meine, aber, oder war es sogar David Carr?
Kann auch hab
ich mir jetzt einfach.
Ich hab deinen Stat nicht überprüft.
Ich auch nicht, scheinbar. Ist ja auch auf jeden Fall egal. Quintessenz, er wird sehr, sehr, sehr viel gesackt. Jetzt ist die Colts, die eher, glaube ich, über Secondary bislang, was das anbelangt. Trotzdem, ich glaube nicht, dass die Wildheit aus dem Spiel von Cam Ward jetzt in Woche 3 raus ist. Deswegen, ich sehe, ehrlich gesagt, die erste Interception.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, weil wenn man mal das runterbricht, sind so beide Defenses ähnlich unterwegs. Denn die Tennessee Titans letztes Jahr Nummer 2 in der Passing Defense gewesen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, auch wenn es ein schwaches Team war. Und ja, sie haben auch für diese Saison ein bisschen was verändert. Und bei den Colts ist es ja irgendwie ähnlich. Die waren schwach in der Passverteidigung, sind jetzt besser. Ich habe das Gefühl, sie sind da so auf Augenhöhe jetzt mal von Statistiken weg unterwegs. Und da ist die Frage, welcher Quarterback oder welche Offense kann damit besser umgehen? Oder anders gefragt, um bei Ward und der Colts Defense zu bleiben, glaubst du, dass die Colts Defense ihm so viel Druck geben kann, dass eben diese Interception geschehen wird? Oder wird er sogar gezwungen werden, im Verlaufe des Spiels eben versuchen zu müssen, tiefer zu gehen? Und da
haben
eben große Probleme gehabt. Und dann, wenn das eintritt, dann wird die Interception auf jeden Fall kommen, glaube ich.
Das wird sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es, ist jetzt mein Gefühl, dass es jetzt am ultimativen Druck von der Line der Colts kommen wird, dass er die Nerven verliert. Aber mir gefällt zum Beispiel Calvin Ridley noch überhaupt nicht. Das ist ein verdammter Nummer 1 Receiver. Dann spielt auch wie ein verdammter Nummer 1 Receiver. Da hat es in 2 Spielen 84 Receiving Yards. Nach EPA, Receiving EPA ist nur Dicke schwächer. Der ist ein Rookie, den klammere ich da einfach mal aus. Der hatte 3 Drops jetzt auch schon, gerade natürlich in Woche 1. Also Calvin Ridley, sorry, hilft deinem jungen Quarterback und das macht er überhaupt nicht. Und im Moment ist schon für mich dieses Receiving Core mit das Schwächste der Liga, ehrlich gesagt. Und klar, wenn du dann hinten bist und aufholen musst, dann läufst du nicht mehr, dann wird geworfen und dann passieren Fehler. Gerade auch im Rookie. Deswegen, da würde ich dann Antwort B einloggen. Übrigens war David Carr, ich habe nochmal schon nachgeschaut, es war wirklich David Carr, der 15 Mal gesackt wurde in den ersten beiden Spielen.
Krass.
Deswegen glaube ich, ist es Punkt B von deiner Frage.
Ja, total. Also bin ich grundsätzlich total bei dir, weil letztes Jahr haben wir es immer auch bei den Titans auch immer so ein bisschen auf Quarterback und O-Line geschmissen, aber da muss halt dann auch mal was kommen. Und ja, zur ausbalancierten Offense, ein Tony Pollard natürlich auch, der hatte jetzt wieder um die 90 Rushing Yards gegen die Rams, aber ehrlicherweise haben sie gegen die Rams halt große, große Probleme gehabt, irgendwie nur ansatzweise mal eine Konstanz reinzubekommen, egal ob Passing Game oder Laufspiel. Und ich glaube auch, dass die Colts, wenn wir über die Passing-Defense sprechen, aber auch gegen den Lauf bei den Titans, nicht groß die Knie schlottern werden. Das ist so mein Gefühl. Weil Pollard einfach nicht mehr der Running Back ist, der jetzt da so wie ein Jonathan Taylor ist, ja letzte Woche gezeigt hat, nach dem ersten gebrochenen Tackle dann noch die 30, 40 Yards rausholt. Das ist er leider nicht mehr. Da glaube ich, könnte den Titans echt was blühen, wenn es bei den Colts so weitergeht, wie es aktuell läuft.
Vor allem, Die Titans sind Nummer 27, was Pressure Rate anbelangt. Jones, habe ich vorhin gar nicht gesagt, gegen Blitzbisse auch wirklich sehr, sehr gut performt. Da hat er fast 400 Passing Yards. Das ist der Bestwert. Also Daniel Jones gegen den Blitz, der Bestwert. Und die blitzen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, die Titans. Da sind sie Platz 19. Dementsprechend, ehrlich gesagt, fühlt sich so an wie das, was wir jetzt gesehen haben. Jones wird ein bisschen Zeit bekommen. Und wenn er dann eben nicht in seine Schludrigkeit reinkommt, warum soll es gegen die Titans kaputt gehen?
Mhm. Ja.
Also der Streak, der positive Lauf soll da kaputt gehen.
Abschlussfrage vielleicht zu diesem. Ich glaube, die Schlüsselduelle haben wir dadurch rausgehört. Passing Defense auf beiden Seiten, beziehungsweise wer kann den größeren Druck auf den Quarterback geben und kann Cam Ward dem was entgegenbringen und besser spielen mit seiner mit seinem Receiving Core als in den ersten zwei Wochen, oder werden die Colts mit der Offense sogar vielleicht ein bisschen Probleme bekommen, weil ich glaube, die einzige Chance für die Titans ist wirklich, wenn die Defense performt. Offense wird es schwer haben, und dann stellt sich nur die Frage, welcher Quarterback wirft seine erste Interception? Auch Daniel Jones hat ja noch keine. Ob das gegen die Titans funktionieren kann, oder für die Titans funktionieren kann, wird man dann sehen.
Also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir nächste Woche drüber reden, Daniel Jones, zwei Interceptions, sie verlieren gegen die Titans, weil sie sich irgendwie blöd angestellt haben.
Das
da haben die
Colts
schon auch ein Talent für.
Ja.
Da haben die Colts schon auch ein Thema bei sich. Und von Steichen bin ich weiterhin nicht hundertprozentig überzeugt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Da ist die Stichprobe noch klein, aber mit den Eindrücken aus den ersten beiden Spielen, und die können wir ja im Moment hernehmen, glaube ich, dass die Titans nicht so viel dagegen zu setzen haben im Moment. Weil Cam Ward, und ich will dem überhaupt gar keinen Vorwurf machen, der spielt wie ein Rookie.
Ja.
Und er hat Highs und die sind high, und er hat Lows, die sind low. Mhm. Aber es liegt ja nicht alleine nur an ihm. Aber da sieht man, glaube ich, schon, dass da per se was da ist. Nur kann es diese Mannschaft, glaube ich, so wie sie im Moment da ist, und da bin ich zum Beispiel auch wieder bei Calvin Ridley, nicht gut genug umsetzen.
Ja, also das wird spannend zu beobachten sein, dieses AFC South Duell, ob der Hype Train rund um DJ Danny Dimes weiterläuft oder ob die Titans
von den
Fans was machen können. Wäre, glaube ich, das erste Mal auch seit Ewigkeiten, oder? Ich hatte das vorhin noch gelesen, ich habe es aber nicht mehr gefunden. Ich glaube seit 2002 oder sowas. Also das wäre schon sensationell, wenn die Colts das wuppen.
Du sagst mir jetzt quasi, die Colts haben, das habe ich nicht nachgeschaut, 2009 dann, als sie 2-0 gestartet sind, Spiel 3 verloren.
Ich glaube ja. Aber es schaut jetzt gefällig
instantly schnell nach. Das weiß ich nicht. Nein, haben sie nicht.
Ja, okay, gut. Dann passt.
Da waren sie nämlich Indianapolis Colts 2009 mit Peyton Manning 14-0 der Start.
Okay, gut. Dann habe ich das falsch gelesen. Alles klar. Alles klar.
14-0. Vielleicht um ein Jahr vertan.
Dann lass uns Woche 15 schon mal anmarkern für die Indianapolis Colts und den 14-0-Rekord in diesem Jahr.
Genau, das war dann das Super Bowl-Jahr. Gegen die Saints verloren haben.
Ja, klar. Naja gut, okay. Machen wir mit dem nächsten Spiel weiter, wo wir natürlich auch ein bisschen uns und euch vorbereiten wollen. Das wird ein ganz interessantes Spiel, auch ein Divisionsduell in Woche 3. Die Denver Broncos, die sich so doof angestellt haben gegen die Colts, gegen die Los Angeles Chargers, die sich sehr, sehr gut angestellt haben bis hierhin. Das ist, glaube ich, mal der erste Eindruck, der für diese Vorausschau wichtig ist. Und auch da, finde ich, ist es irgendwie ein bisschen ähnlich, nur nochmal auf einem anderen Niveau im Regal, zumindest für mich, wenn wir die beiden Quarterbacks anschauen und das Passing Game anschauen, das kann sehr, sehr unterhaltsam werden, mal vorab.
Ja.
Und auch da wird es dann darauf ankommen, welche Offense macht weniger Turnover, und da haben die Broncos ja aktuell so noch, wie letztes Jahr auch zum Start einer Saison, ihre Problemchen, wenn man über Bo Nix und die Interceptions spricht. 4 Stück nach 2 Wochen. Und viele Ups vor allen Dingen in Woche 2, aber in Woche 1 auch viele Downs. Das wird auch Schlüssel werden, welcher Quarterback mehr performt. Das ist so mein erster Eindruck dazu, bevor wir in die Tiefe gehen. Und das kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten, bevor wir heute aufzeichnen, Mittwochnachmittag, unseren Vorbereitungscall für die NFL-Konferenz, für die Endzone am Sonntag. Und unser Kollege Simon Sterz hat erzählt, in den Chargers-Kreisen schreibt man ja schon wieder Justin Herbert MVP. Und das kann man nach den ersten Eindrücken, glaube ich, auch durchaus mehr als nur verstehen.
Die LA Chargers quasi der erste FC Köln als Bundesliga-Pendant.
Ja, gut, ja, aber gut, ja, das kann, ja, guter Vergleich, ja.
Also erstmal muss ich sagen, auf dieses Spiel freue ich mich brutal, weil ich glaube, das hat echt Potenzial. Sonntag 22.05 Uhr ist auch unser Einzelspiel. Also läuft auf der Zone auch als Einzelspiel. Ich freue mich wirklich brutal drauf, ist für mich der Knaller am Sonntag, weil da eben viele Geschichten mit dabei sind, gerade die beiden Quarterbacks. Also machen wir mit dem Positiven und Negativen. Ich fange mit dem Positiven an, und das ist Justin Herbert.
Ja,
halt, er spielt bisher wirklich bärenstark. Jetzt in den 2 Spielen 560 Passing Yards, 5 Touchdown-Pässe, keine Interception, ist der Nummer 1 Quarterback nach Passing EPA. Ich habe es extra mal nachgeschaut, weil ich dachte, 65 Passing Yards, das ist schon ganz gut.
Mhm.
Er ist in seiner Karriere aber sogar mal zweimal besser nach 2 Spielen reingestartet. Hatte aber nur 2022 6 Touchdown-Pässe bei einer Interception, also dasselbe Ratio, wenn man so will.
Ja.
Also 6-1, 5-0, nicht exakt dasselbe, aber in ähnlichen Sphären. Deswegen, ja, okay, ist jetzt nichts ganz Neues für Herbert und trotzdem, das ist jetzt mein ja, der Eindruck beim Zuschauen. Ich finde, der spielt befreit. Ich glaube, dass Harbaugh den irgendwie in Anführungszeichen Quarterbacken lässt. Der lässt ihn Quarterback spielen.
Ja, ich kann das
irgendwie letztes Jahr, ich kann mich dran erinnern, wir haben letztes Jahr auch drüber gesprochen, über die Chargers. Irgendwie ist alles nur Laufspiel und Herbert darf dann mal tief gehen. Wo wir auch schon gesagt haben, warum denn? Du hast doch einen super Quarterback, vielleicht passt was anderes nicht, bla bla bla. Das finde ich jetzt dieses Mal, ich finde es irgendwie anders. Also es fühlt sich anders an für mich. Der darf mehr Quarterback spielen. Der darf nicht nur, also durfte er vorher schon auch anders machen, aber da ging es nicht darum, nur kurz zu gehen. Zum Beispiel 57% seiner Pässe sind zwischen 0 und 9 Yards. Letzte Saison lag die Rate bei 42%. Es ist sein zweites Jahr überhaupt, als dass Herbert in der Liga ist und über 50% seiner ganzen Pässe sind Short-Pässe, also 0 bis 9 Yards. Also es geht nicht nur tief, sondern hey, wo ist die beste Option für uns? Wir gehen mit dem Passspiel nach vorne, nicht nur das Laufspiel, boom, 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 so gehen wir aufs Feld, sondern Passspiel. Hey, hier mal 5 Yards, rechte Seite 9 Yards oder 10 Yards, neues First Down, wie auch immer. Und das schaut im Moment, auch da sind es nur 2 Spiele, ich finde, es schaut wirklich gut aus.
Absolut.
Es macht Spaß zuzuschauen.
Ja. Ich wollte sagen, das kann man total an allen Zahlen da festmachen, die es da so gibt, dass das definitiv mehr zur Identität wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall zum Instrument der Chargers Offense wieder geworden ist. Keenan Allen, der wieder zurückkommt, hat ja auch schon wieder, wird ja auch ständig angeworfen, 130 Receiving Yards, 2 Touchdowns hat er schon in dieser Saison und Quentin Johnston, über den vor 2 Jahren immer noch alle gesprochen haben, der droppt nur und der ist ja gar nichts, 150 Receiving Yards schon in dieser Saison. Und was auffällig ist, als sie Najee Harris in der Offseason geholt haben und den Rookie Omario Hampton, haben wir ja auch alle wieder gesagt, okay, ja, letztes Jahr Gus the Bus, Edwards und J.K. Dobbins, das wird wieder ähnlich laufen, aber die Zahlen, die du gerade dargelegt hast, als auch das unterstreichen das, Hampton hatte in Woche 2 8 Carries für 24 Yards, die Woche davor 15 Carries, okay, das ist in Ordnung für 48 Rushing Yards. Sie nehmen jetzt gefühlt das Laufspiel dann her für Short Yardage, um auch mal den Druck von Justin Herbert wegzunehmen, aber dieses Play-Action-Game und auch das stabile, normale, klassische Quarterback-Play aus der Pocket heraus, das ist so, so gut und ehrlicherweise haben sie die Raiders ja in Woche 2 zerfieselt, was das angeht. Sie haben sich diese Drives erarbeitet und es waren auch da immer die richtigen Play-Calls, natürlich nicht konstant über 4 Viertel, das geht nicht bei keiner Offense dieser Liga, aber das taugt mir so gut und ich bin da, würde schon fast sagen, ich habe mich ja schon vor langer Zeit in Justin Herbert verliebt, weil ich diesen Arm einfach so krass finde und ich finde es cool, weil ich das immer kritisiert habe, dass das jetzt darf. Ich hoffe, das bleibt dann auch so im Spiel gegen die Broncos, wo man natürlich darauf achten muss. Eigentlich immer eine starke Defense, haben sie noch nicht so zu 100% gezeigt in dieser Saison, aber Passing Defense ist natürlich ein Thema bei den Broncos. Da muss Justin Herbert natürlich dann auch aufpassen. Aber ich finde es mega cool. Also mir taugt es total, was ich in diesen beiden Spielen von den Chargers in der Offense und Justin Herbert gesehen habe gegen die Chiefs und gegen die Raiders.
Es macht halt einfach Spaß zuzuschauen, weil wir immer schon dachten, ah, das ist ganz doch genau. So ein guter Quarterback, der ist eigentlich für alle irgendwie ein Top-5-Quarterback, für fast alle. Lass ihn doch mal los von den Ketten. Es war vielleicht letztes Jahr der Ansatz mit mehr Laufspiel noch ein bisschen anders, gerade zu Beginn der Saison, das hat sich ja dann auch ein bisschen eingependelt. Aber im Moment spielt er so, wie man sich eigentlich immer erhofft hat und in den letzten Jahren so halt nicht unbedingt zu sehen, weil er darf halt Quarterback sein. Und das heißt ja nicht, dass er nicht tief gehen soll, um Gottes Willen. Der soll ja seinen fantastischen Arm trotzdem weiter ausnutzen. Er scrambled auch. Also er geht auch, nicht, dass er es vorher nicht gemacht hätte, aber wenn er so zum Beispiel das Tempo halten würde, wäre es ein neuer Bestwert an Yards, Rushing Yards für ihn. Also sind sogar ganze Punkte, die im Moment zusammenkommen für 2 Spiele, die mir richtig gut gefallen. Jetzt haben wir die Broncos. Das ist schon ein spannender Test, auch wenn ich von der Defensive eher ein bisschen enttäuscht bin. Da wird das Laufspiel für mich sehr, sehr spannend sein. Weil die Chargers, Laufspiel, du hast gerade schon mal angesprochen, beides, also Laufspiel der Chargers, Offense-Seite und die Laufdefensive der Broncos.
Ja.
Weil das haben wir ja schon moniert, da wurden sie von den Bills in den Playoffs komplett auseinandergenommen. Stimmt, und das hat sich schon so, weiß nicht, zweite Saisonhälfte, zumindest mal gegen Ende der Saison so ein bisschen angedeutet, Laufdefensive, das muss schon wieder besser werden. Und dann kam natürlich das negative Highlight gegen Buffalo, waren es da 210 Rushing Yards, glaube ich, für die Bills. Also da wurden sie einfach kaputt gemacht. Jetzt sind die Chargers nicht die Bills, 5 € ins Phrasenschwein. Und trotzdem haben die Broncos ein bisschen oft zu viele Rushing Yards zugelassen. Vielleicht kommt das Laufspiel ja der Chargers jetzt auch so statistisch ins Laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war bisher, ich würde es mal als effizient bezeichnen. War jetzt noch nichts Besonderes. Knapp 86 Rushing Yards pro Spiel, aber war ja auch gar nicht so unbedingt notwendig.
Notwendig, genau. Also ich glaube schon, dass das auch in diesem Spiel, da sprichst du es auf jeden Fall an, die Balance, ich immer dieses Wort, eigentlich mag ich es gar nicht so, aber es ist einfach so, diese Balance der Chargers Offense in Woche 3 ganz anders aussehen wird als in den ersten beiden Wochen. Ich glaube auch, dass
Hampton
und Najee Harris viel, viel mehr Touches bekommen. Denn wenn man sich das anschaut, was die Colts, bei denen wir ja gerade waren, gegen die Broncos eben letzte Woche beim 29-28 Sieg gemacht haben, du hast die 165 Rushing Yards, irre Zahl, von Jonathan Taylor angesprochen, der dann auch noch zwei Catches, einmal über sogar einen Running Back Screen, hatte für insgesamt 50 Yards, inklusive dann den Touchdown eben, den Receiving Touchdown. Und das ist genau das, was man von einem Omari Hampton erwartet. Und Najee Harris hast du dann vielleicht als Brecher auch, der aber zu seiner Steelers-Zeit ja auch immer wieder in diese Receiving-Back-Rolle geschlüpft ist, manchmal verheizt wurde, ehrlicherweise. Aber diese Mischung aus den beiden, glaube ich, wenn man dann ein bisschen weniger Passing-Game hat, dann wird es für die Broncos-Defense ein großes Thema, weil ich glaube, dass diese Chargers-Offense das im Kreuz hat, noch variabler zu sein, als wir es jetzt gesehen haben. Weil davor war immer
nicht nur
Laufen.
Von diesem Laufspiel muss klappen, sonst haben wir eigentlich keine Chance, obwohl man eigentlich Herbert, also jetzt sehr überspitzt formuliert. Ja. So war es ja gefühlt letztes Jahr Saisonbeginn, mit Dobbins, wenn der nicht läuft, dann, wie soll man da gewinnen? Wo ich dann, ihr habt doch trotzdem Justin Herbert, lass euch was einfallen.
Ja, und wir sind ja weit davon weg zu sagen, okay, wenn Justin Herbert und das Passing Game über Allen oder Johnson nicht läuft, wie soll man dann gewinnen? Da sind wir weit davon entfernt, weil ich glaube, dass Harris und Hampton gegen die Broncos richtig Touches bekommen und die Broncos vor Probleme stellen, die da tatsächlich, und da bin ich auch enttäuscht, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich schlag total in die gleiche Kerbe wie du, von den, ich nenne sie jetzt mal, Übergaben zwischen Pass Rush vorne über Linebacker, also ne, wenn man vor allen Dingen, wenn man Zone Coverage spielt, im Passing Game, aber auch im Tackling gegen den Lauf bei den Broncos, habe ich schon viel, viel stärker gesehen. Das hat mich sehr überrascht, weswegen die Colts ja auch über lange Strecke dieses Spiels gut aussahen in der Offense, auch wenn wir glauben, dass die gut ist irgendwie, haben wir ja gerade schon erörtert. Und da müssen die Broncos echt da sein, dass sie physischer sind. Sie müssen in der Zone Coverage effektiver sein. Vielleicht auch Man Coverage noch mehr gegen Justin Herbert. Eine Option, um Keenan Allen und Johnson aus dem Spiel zu nehmen. Aber dann musst du in der Line of Scrimmage da sein. Und das waren sie bisher noch nicht so richtig zu 100%.
Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich ihren besten Receiver mit Lat McConkey noch gar nicht angesprochen.
Den gibt's ja, den vergesse ich
auch.
Der übrigens sehr viel im Slot und über die Mitte dann immer auch noch macht.
Genau, ne? Johnson Allen war ein bisschen das spektakuläre Spiel, aber Lat McConkey war letztes Jahr eigentlich dein Go-To-Guy, der eigentlich diese Offense, was das Spiel durch die Luft anbelangt,
hat getragen hat. Letzte Woche 5 Catches, 48 Yards,
Der ist bisher grundsolide, aber von dem sind wir halt nochmal andere Sachen gewohnt. Ja. Ich meine, der hat jetzt 11 Catches für 122 Yards, das ist grundsolide, er hat halt noch kein Scoring-Play. Deswegen, du bist halt automatisch, wenn du die Touchdowns hast, bist halt im Fokus, deswegen Quentin Johnston, wenn du halt 3 Touchdowns aus 2 Spielen hast, ist der Fokus ein bisschen mehr auf dir, aber da sind schon Optionen da. Trey Harris, klar, ist noch ein Rookie, trotzdem den mag ich per se. Und Marion Hampton, der Running Back, schaut schon noch wie ein Frischling aus, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich würde es jetzt auch nicht wundern gegen diese Broncos-Laufdefensive, wenn da vielleicht so dieser erste Breakout kommt. Formulieren wir es mal so, der muss ja nicht gleich 165 Rushing Yards haben wie Taylor.
Ja, total. Was machen wir denn auf der anderen Seite mit Bo Nix, der ja in der Rookie-Saison ähnlich
das stark... Das kann ich dir nicht beantworten.
stark unterwegs war wie Justin Herbert zu seiner Rookie-Zeit, das muss man auch mal sagen. Also beide Quarterbacks, Passing-Touchdowns mäßig richtig gut dabei. Aber, ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, die Turnover waren in Woche 1 ein Thema. In Woche 2 war es besser, das muss man ehrlicherweise sagen. Am Ende aber ja trotzdem verloren gegen die Colts. Und da bin ich, deswegen meine ich, das spiegelt sich so ein bisschen... der Unterschied bei Bo Nix und Justin Herbert ist, ich weiß nicht, ob es an der Receiver-Gruppe dann liegt, dass du mit Lat McConkey zum Beispiel viel bei Third Downs ja einen sehr verlässlichen Receiver hast, der dir das First Down dann irgendwie noch ergattert, oder ob es ein Quarterback-Thema ist mit Bo Nix, dass da einfach das akkurate Passing so ein Stück weit noch fehlt zu Beginn einer Saison, was wir von Herbert einfach sehen. Weil ein paar Turnover waren schon dabei, wo ich sage, dann lieber doch wegschmeißen. Da bin ich gespannt, wie das gegen diese Chargers-Defense aussehen wird, die ehrlicherweise, und das will ich noch anbringen, bevor wir über die Quarterbacks sprechen, gegen die Raiders, das hat so unfassbar geil ausgesehen. Die Raiders hatten einen 11 Minuten 15 Drive für ein Field Goal. Das heißt, gegen die Chargers-Defense musst du dir jedes First Down, sorry für den Ausdruck, fucking schwer erarbeiten. Das ist richtig, richtig krass. Mir hat diese Chargers-Defense mal wieder gefallen. Letztes Jahr hat sie viel zu wenig Credit bekommen, finde ich, für auch unter den Top 3 wenigste Punkte zugelassen. Das geht diese Saison so weiter. Und da darf Bo Nix, um darauf wieder zurückzukommen, keinen Fehler machen, aber die macht er halt.
Der wird hundertprozentig kommen, weil es war jetzt fast schon als Chargers-Fan hätte ich das jetzt fast schon als Gotteslästerung bezeichnet, wenn Herbert und Bo Nix
in
einen Sack stecken willst.
Nein. Rein von der Herangehensweise sind sie sehr vergleichbar, würde ich sagen.
Bo Nix hat das mitgrößte Frustpotenzial von allen NFL-Quarterbacks, vielleicht sogar von allen Spielern. Weil jetzt macht er eigentlich ja, also Spiel 1, Woche 1 gegen Tennessee war Murks, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Spiel 2, Woche 2 ist deutlich besser, 3 Touchdown-Pässe, aber du hast halt auch diese Interception, die furchtbar war. Da steht es 28-23 in Red Zone Nähe. Du musst zumindest mit einem Field Goal rausgehen. Das war, glaube ich, so die kurz nach der 30-Yard-Linie. Und dann ist es ein Play, der überwirft da, Sutton, glaube ich, müsste gewesen sein, aber sowas von deutlich. Das war halt einfach ein No-Play. Das ist keine Chance da. Der Ball, der wappelt auch so ein bisschen. Also, den hat er auch irgendwie gar nicht richtig gegriffen. Ich weiß nicht, aber der hat halt immer sowas mit dabei. Aber auf der anderen Seite war zum Beispiel auch so ein Big Run dabei für neues First Down. Also, bei dem sitzt auf der linken raus, Schulter der Engel, auf der rechten Seite der Teufel und die bekämpfen sich aber 60 Minuten aufs Härteste.
Ja, das ist das, was ich bemängel, diese Konstanz. Ob das dann an ihm rein von der athletischen Fähigkeit ist, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich auch an hinten raus, gerade mal zweimal in Folge, die Pässe auf Franklin zum Beispiel, richtig gut. Und auch da muss man sagen, wenn er aus der Pocket raus muss, auch aus dem Lauf, hat er da immer wieder gute Sachen dabei. Aber es ist einfach die Konstanz ein Stück weit. Und ich glaube, dass diese, wenn wir da jetzt wieder drauf zurückkommen, auf Matchups für diese Woche 3, die Chargers da die Nase vorne haben, weil diese Defense, das ist brutal. Auch muss man sagen, wenn Khalil Mack es noch nicht offiziell eine Ellbogenverletzung hat, da muss man mal gucken, ob und wie lange der überhaupt ausfällt, plus Denzel Perryman auf der Injured Reserve Liste ist. Nichtsdestotrotz wird das für die Broncos ein hartes Stück Arbeit von dieser Offense, von der wir, glaube ich, auch ein Stück weit mehr erwartet haben, auch wenn es mit 3 Passing-Touchdowns, worüber reden wir, irgendwie ein cooles Spiel war von Bo Nix, ja. Aber die Konstanz könnte ihnen auf die Füße fallen, wenn die fehlt, gegen die Los Angeles Chargers Defense, die ja auch einen ordentlichen Druck machen, immer vorne auf die Offensive Line.
Also Khalil Mack, da wäre für mich schon Schlüssel, weil es jetzt nicht der krasseste Pass-Rush bei den Chargers und Khalil Mack ist halt der da raussticht. Diese linke Ellenbogenverletzung war ja in so einer Schlaufe dann drin, nachdem er im ersten Viertel raus musste. Ich habe das dann gleich so gedacht, den sehe ich aber nächste Woche nicht. Aber vielleicht war es auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme, damit dein Arm nicht wirklich bewegt. Kann ich jetzt schwer einschätzen, vor allem wenn wir auch aufzeichnen, gibt es jetzt noch kein Update. Aber Khalil Mack wäre schon ein heftiger Ausfall, weil das ist eben auch bei Bo Nix der Fall. Der steht eigentlich bisher kaum unter Druck. PFF hat ihn quasi, also in der Statistik, mit 78% seiner Dropbacks mit einer cleanen Pocket. Mhm. Da hat PFF nur Trevor Lawrence mit einer höheren Prozentzahl, nämlich 82%, der gibt aber einen Ball schneller ab, der wirft um 0,2 schneller als Bo Nix, der dann doch den Ball manchmal ein bisschen länger hält. Und wenn er natürlich dann Zeit hat und weniger Druck bekommt, dann macht er schon auch ganz gute Sachen. Sind eben 4 Touchdown-Pässe da bei ihm. Aber, und es auch, trotz cleaner Pockets sind es auch 2 Interceptions.
Ja,
3 Turnover-worthy Plays. Also es ist wieder dieses Engelchen und Teufel, was bei ihm zusammen. Und du kannst halt vorher, glaube ich, nicht sagen, was du bekommst. Ich glaube, auch Sean Payton kann das nicht sagen. Weil ich glaube, das Play-Calling war letztes Jahr schon auch so, alles um es für Bo Nix nicht zu kompliziert zu machen, damit wir alles im Flow sind und wir haben eine gute Defensive. Mhm. Weiß nicht, ob das gegen die Chargers-Mannschaft im Moment so, ob der Cocktail gut genug gemixt ist.
Ich habe Breaking News für dich, was Khalil Mack betrifft, witzigerweise.
Wollte gerade auch noch nachschauen,
besser kann man es eigentlich nicht timen, tatsächlich. Ausgekugelter Ellbogen ist die Diagnose und es ist kein Saison aus, aber er wird ein paar Wochen fehlen.
Also wenn du so anfängst, ist es kein Saison aus. ist nicht gut.
Also er fällt jetzt für diese Woche gegen die Broncos auf jeden Fall aus. Man geht davon aus, so laut Tom Pelissero und Ian Rappaport, von a few weeks, also ein paar Wochen. Das können 2 sein, das können aber auch 4 sein. Noch ist nichts mit Injury Reserve Liste gemeldet, aber der fehlt auf jeden Fall und das bringt mich auch zu einem Thema, vielleicht abschließend zu diesem Spiel, Unterstützung Laufspiel für Bo Nix. RJ Harvey, der Rookie, also die beiden Rookie-Runningbacks ja auch gegeneinander, da müssen sie dann auch, ich glaube, da kann tatsächlich, vielleicht nicht ganz so krass, wie wir es bei den Chargers gesagt haben, aber da kann tatsächlich der Erfolg begraben liegen für die Denver Broncos. Da können sie den Chargers, finde ich, in der aktuellen Form, wie die Defense ist, mehr wehtun, als im Passing Game, auch wenn sie gegen die Raiders, die Chargers, ja auch gar nichts zugelassen haben, ehrlicherweise. Und auch gegen die Chiefs nicht. Die haben ja auch kein Laufspiel gehabt, außer Patrick Mahomes.
Das stimmt, ja. Da ist Isaiah Pacheco weit weg von Regular Season Form. Ja, die Khalil Mack Nummer, jetzt wo wir es dann doch wissen, Dankeschön fürs Update, lässt mir jetzt schon ein bisschen mehr dran zweifeln. Ich habe zwar immer die Chargers noch als Favorit, weil sie auch daheim spielen. Trotzdem, Khalil Mack ist halt für mich der Pass-Rusher bei den Chargers. Ja. Und die O-Line bei den Broncos ist eine der besten. Ist völlig egal, wer der Quarterback dahinter ist. Die O-Line, die liefert eigentlich sehr verlässlich und sehr, sehr gut ab.
Deswegen sage ich glaube, dass da das Laufspiel dann mit dieser Offensive Line erfolgreicher sein kann als bisher. Man muss ja mal sagen, in Woche 2 gab es, ich habe es vorhin noch gelesen, 59 Passing-Touchdowns overall in der ganzen Liga. Das ist so viel wie zuletzt in Woche 18 2021. Also letzte Woche haben ja wirklich alle gepasst. Und deswegen bin ich gespannt, was wir in Woche 3 bekommen, weil in der ersten Woche hat gefühlt keiner gepasst. Da waren sehr wenige Passing-Yards. Und da können die Broncos meiner Meinung nach den Chargers, die das nochmal gegen beide Teams zuvor in Woche 1 und 2 sehr, sehr gut gemacht haben, ein wenig Erfolg bekommen, um nicht den Druck auf Bo Nix zu haben. Und du hast das ja mit der cleanen und nicht clean Pocket ja alles schon gerade erzählt, um dann bestenfalls vielleicht sogar einen Sieg zu holen gegen die Chargers.
Also Bo Nix kann da auch wirklich ein Spiel haben, wo man danach sagen, also mit der Zunge schnalzen und sagen, oh ja, das ist er.
Absolut.
Aber absolut. Kann auch exakt das Gegenteil passieren.
Ja.
Ja, also, ist aber wirklich eine schöne Partie.
Freue ich mich sehr darauf.
Und das können wir schon mal sagen, das ist ja auch dann, also es ist ein Einzelspiel, ist Teil der deutschen Konferenz bei uns, also der NFL-Konferenz auf der Zone, die Endzone. Und es wird wieder kommentiert, mitkommentiert, expertiert von Kevin Müller. Der Heidenheim-Torwart, zwei Wochen nach seinem ersten Auftritt ist er wieder mit dabei. Der hat wirklich Feuer gefangen.
Ja.
Wir haben uns entschieden, ihm kein Seahawks-Spiel zu geben.
Ja.
Sondern das, für mich, Spiel des Sonntags.
Und ich kann mich ganz persönlich auch revanchieren für alle, die es vielleicht gesehen haben. Time to shine, sage ich da nur. Er hat mir meinen Platz genommen, wollte sich hinsetzen bei uns in die Kommentatorenbox. Ich kommentiere mit ihm.
Stimmt, du bist ja der Kommentator des Ganzen. Genau, sorry, das wollte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen.
Gut, ist nicht so wichtig, soll der Kevin scheinen. Ich bin dabei und hole mir den Platz wieder. Also da freue ich mich sehr drauf. Da sind wir dann im späten Slot, 22.05 Uhr, mit am Start.
Stimmt, das kommentierst du ja. Das hätte ich noch prominenter verkaufen können. Egal, gehen wir weiter im Text.
All good.
22.25 Uhr am Sonntag, die San Francisco 49ers bei den Arizona Cardinals. Und Glückwunsch an die Cardinals. Zum ersten Mal seit 4 Jahren 2-0 gestartet.
Ja.
Damals war es sogar ein 3-0 und da gab es die erste Niederlage in Woche 8. Das war die tolle Saison von Kyler Murray, wo er in der MVP-Konversation war. Das 2-0 dieses Mal fühlt sich ein bisschen anders an, sage ich ganz ehrlich.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob also ich
die
meine,
Euphorie war ein bisschen Zahlen, gespielt.
Ich lege auch einen Fünfer rein ins Schweinchen, Zahlen lügen nicht. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es nach den Bengals vielleicht auch dieses Jahr aber mit das schlechteste 2-0-Team ist. Also die haben es ja so unfassbar unnötig spannend gemacht gegen die Panthers beim 27-22 jetzt am vergangenen Wochenende. Da habe ich mich gefragt, wo sind die geblieben? Weil in der ersten Hälfte sehr überragend mit der Offense einfach Stück für Stück, Drive für Drive ihre Punkte gemacht, ihre Touchdowns gemacht. Die Panthers wussten gar nicht, wie sie das eigentlich stoppen sollen. So ohne jetzt, dass sie mit 40, 50 Punkten an die Halbzeitpause gehen. Und das war aber dann
komfortabel genug, um zu sagen,
komfortabel.
Gegen das Carolina-Team, was für mich bisher das Schwächste der NFL sie ist, haben, und das ist überraschend, hat mich dann total fast schon irritiert, dass man das nochmal spannend werden lässt.
Sie haben im dritten Viertel, ich habe ja die Endzone, die Konferenz gehostet, ich habe es mir extra aufgeschrieben gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, war es das dritte Viertel und es waren noch 5 Minuten 30 ungefähr auf der Uhr, da haben die Cardinals 27-3 geführt.
Mhm. Ja,
und
genau.
Das war ja dann fast schon Super Bowl-esque, zwischen Patriots und Falcons damals, 28-3. Und dann geben sie es noch auf der Hand und die Panthers kommen ja dann nur noch nicht mehr zum Touchdown, weil sie einfach sich beeilen mussten und es hat dann einfach nicht mehr so funktioniert. Aber da muss ich sagen, Cardinals viel Hui und auch viel Pfui irgendwie. Und am Ende aber doch 2-0. Und dann können sie alle sagen, ist mir völlig egal, weil wen juckt es, wie mein Abiturdurchschnitt war? Wen juckt es, wie oft ich die Führerscheinprüfung hatte? Ich habe den Führerschein, ja. Und
wie viele Führerscheinprüfungen waren es denn?
Ich nur einmal tatsächlich.
Okay.
Sowohl theoretisch als auch Theorie als auch Praxis. Abischnitt 0,7, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache.
0,7, so schaust du aus, ja.
Dr. Hause. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also da müssen wir schon über einiges reden, was bei den Cardinals eben noch nicht funktioniert, obwohl man eigentlich sagen kann, ja komm, macht ihr mal 2-0, alles super.
Ja, das, der obvious Punkt ist natürlich, ey, Leute, macht Spiele zu. Ihr habt gegen die Saints und die Panthers gespielt. Das sind jetzt wirklich zwei schwache Teams. Nochmal, Carolina ist schwächer, kommt als ich gedacht hätte.
Ja, von der Einschätzung her. Ja.
Und trotzdem steht es 2-0. Das nimmt euch keiner weg. Und die nächsten Gegner, du hast San Francisco, Seattle, Tennessee, Indianapolis, Green Bay. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Du verlierst wahrscheinlich nur sicher gegen Green Bay. Alle anderen kannst du unter Umständen tatsächlich gewinnen. In der Form so nicht.
Ja.
Aber es sind jetzt keine Teams, wo du sagst, die Niners besprechen wir jetzt schon. Seattle hat auch die Problemchen. Tennessee hat man gerade schon mal, ist jetzt auch nicht ein Top-Team. Indianapolis, klar, schaut im Moment gut aus, aber Gemach. Ob sie nicht dann die Saints werden vom letzten Jahr. Green Bay sehe ich ehrlich gesagt keine Chance. Und dann sind sie in der Bye-Week. Alles gut und schön. Stand Mittwoch, wo wir aufnehmen. Freut euch über das 2-0, aber macht bitte Spiele zu und lasst euch nicht so zitterig noch in die Schlussphase rein. Gegen Carolina im vierten Viertel 63 Total Yards. Zwei First Downs haben sie noch hinbekommen. Verlieren ja, dieses letzte Viertel 0-13. Dann dachte ich mir, warte mal, das war doch gegen die Saints sogar noch schlechter. Mhm. Ja, da haben sie noch mehr abgebaut. Mhm. Da hatten sie 14 Total Yards und ein First Down. Passing Yards waren sie bei -3. Also es mag gegen die zwei Teams bei allem Respekt klappen, aber selbst jetzt gegen San Francisco in Woche 3 wird das so nicht hinhauen. Wenn du da vom Gas so runtergehst, dann bleibst du stehen, beziehungsweise wirst von wem auch immer überrollt.
Absolut. Und die große Frage, die sich ja stellt, um auf das Matchup zu kommen, die 49ers Defense ist wahrscheinlich der eigentliche richtige Härtetest jetzt nach Saints und Panthers, weil nochmal, Defense war ja auch eine Katastrophe. Wir haben letzte Woche Nick Bosa gesehen mit ganz wichtigen Plays hinten raus bei Stops, um dann nichts mehr anbrennen zu lassen in ihrem Spiel. Also das ist schon etwas, wo ich sage, auch wenn die Cardinals insgesamt viel den Ball bewegt haben, ich hatte es mir vorhin noch aufgemacht, 285 Total Yards knapp, das ist natürlich auch im unteren Drittel der NFL unterwegs und da können die Niners schon ordentlich zuschlagen, weil die vor allen Dingen in der Passing Defense einen guten Job machen bisher, in dieser noch sehr, sehr jungen Saison, das müssen wir immer wieder dazu sagen, da dürfen Zahlen dann immer nicht so die ganz große Rolle spielen, aber es ist so, die Cardinals sind die fünftschwächste Passing Offense rein nach Yards. Und wenn der Druck da von Bosa und Co. kommt, dann ist es der erste Härtetest, weil da hatten sie es gegen die Saints und gegen die Panthers einfacher. Und da frage ich mich dann schon, wenn du gegen schwächere Defenses spielst und dann den Faden verlierst in der Offense, mit, wie du es gerade gesagt hast, dann frage ich mich, was ist das Problem? Ist das das Play-Calling? Fühlt man sich zu sicher? Ist es eine mentale Geschichte? Ist es vielleicht auch was Physisches, Konditionelles? Weil das wird gegen die Niners, darf man sich nicht erlauben und schon gar nicht, auch schon nicht im ersten Viertel.
Aber vielleicht ist es wirklich der Punkt, so dass du sagst, ja komm, das haben wir schon gewonnen, die Spiele, passt schon. Das wirst du gegen die Niners nicht haben. Du hast die Line schon angesprochen, die Line, das hatte ich mir so ein bisschen erhofft unter Salah, dass sie da wieder zu alter Form zurückkommen. Das schaut tatsächlich im Moment sehr danach aus. Auch das ist logischerweise erst zwei Spiele, aber da ist mein Eindruck schon sehr, sehr positiv. Mhm. Das wirkt alles wieder eher so wie die Niners in den
guten
vor drei Jahren. Ja, zu Salah-Zeit. Aber auch danach war die Line schon ja nicht schlecht. Das stimmt, aber zu Salah-Zeiten war das schon das Beste eigentlich. Das war State of the Art, wenn man so will. Mhm. Bei der Secondary, da habe ich noch weiterhin ein bisschen Bauchschmerzen. Diese junge Secondary bei den Niners kommt schon shaky day. Also die Niners schlagen die Saints. Also die haben beide schon mal gegen die Saints gespielt. Du hast ja kommentiert, da kannst du uns deine Eindrücke nochmal mitgeben. Aber Spencer Rattler kommt auf 3 Touchdown-Pässe. Hat dann nur in An- und Abführung über 200 Passing Yards. Aber es war trotzdem okay. Und es hätte ehrlich gesagt schlimmer kommen können. Ich meine, du hast es kommentiert, aber Juwan Johnson mit einem Drop und ehrlich gesagt dieser Nicht-Catch oder Drop-Touchdown von Olave, ehrlich gesagt, das muss ein Touchdown sein und dann haben sie wieder mehr Punkte und dann schaut es für die Niners vielleicht sogar anders aus gegen die Saints.
Ja, in dem Moment wären die Saints auch in Führung gegangen tatsächlich.
Genau, also, wer weiß, wie es dann ausgeht. Das sind 5 Punkte, dass du es verlierst, das wäre ein Touchdown und dann bist du voll im Spiel drin eigentlich wieder.
Bin ich bei dir. Also der Eindruck, den ich gerade schilderte mit Bosa und Co. war vor allen Dingen dann hinten raus nochmal im vierten Viertel entscheidend. Da waren es wichtige Plays, da waren die Niners on point in der Defense da, sowohl vorne an der Front als auch hinten in der Secondary, eine gute Coverage gehabt. Weniger zugelassen, insgesamt ja auch nur 207 Passing Yards von Spencer Rattler, aber in der ersten Hälfte war das ein sehr munteres Spielchen, weil es hin und her ging. Rein vom neutralen Zuschauen war genau das, was sich vermutlich alle erwartet haben, wenn Spencer Rattler gegen Mac Jones spielt. Und das ist aber genau das, was du gerade sagst. Also da hat mir das auch, was ich vorhin schon mal gemeint habe, mit diesen Übergängen nicht gepasst, und der Drop, das ist natürlich das schlimmste Beispiel. Es gab aber tatsächlich auch ein paar Catches im Laufe des Spiels über 7 Yards mal auch über 13. Wer war es da auch? Rashid Shaheed, zweimal an der Sideline für mittellange Distanz, wo tatsächlich einfach niemand in der Nähe war. Und das hat mich dann schon ein bisschen fragend zurückgelassen, wo ich so dachte, okay, in dem Moment war die Feldposition so, dass die Saints nicht mehr draus machen konnten mit Yards After Catch, aber da waren schon so, ich sage jetzt einfach mal ins Blaue rein, 6-7 Plays dabei, wo die Coverage bei den Niners nicht gestimmt hat gegen die Saints Passempfänger. Und da müssen sie auf jeden Fall natürlich auch gegen die Cardinals aufpassen, waren ja, dann Kyle aber Murray wieder in der zweiten Hälfte. Ist der bessere
Quarterback als Spencer Rattler, das darf man glaube ich auch relativ klar sagen, oder?
Ja, waren dann auch wieder ein bisschen besser. Wo die Niners gut waren, jetzt komme ich einfach, was mir jetzt gerade einfällt, wo die Niners gut waren tatsächlich ist, als Spencer Rattler die Pocket verlassen hat und eigentlich zum Scramblen ansetzen wollte und noch einen Pass schmeißen wollte. Das hat man ja, sieht man ja immer dann, wenn er nochmal guckt und auch irgendwo hin zeigt, das kennt ihr alle. Da waren die Niners gut, hatten sie eine gute Coverage, da konnte dann Rattler ein paar Mal laufen, ohne groß Raumgewinn oder es war ein Incomplete Pass. Da waren sie sehr, sehr gut und das ist ja ähnlich wie zu den Cardinals. Also da bin ich eher wieder pro Niners, aber in der zweiten Hälfte waren sie sehr, sehr gut in der Coverage. In der ersten Hälfte haben sie da sehr viel zugelassen und am Ende des Tages Glück gehabt, dass sie nicht zumindest, sag ich mal, 10 Punkte wären aus diesen beiden Catches noch mit rausgekommen, zugelassen haben. Und dann hätten sie das Spiel verloren gegen die Saints.
Das sagt sich ja, der Trend, der ist jetzt auch nicht ganz neu. Sie attackieren, also die Gegner attackieren halt bei den Niners Renardo Green. Das war jetzt auch schon wieder zu erkennen. Der wurde jetzt in 2 Spielen 11-mal getargetet. Da hat der gegnerische Spieler dann 6 Catches für 116 Yards. Jetzt ist Demondre Lenore noch nicht überragend. Das ist ja eigentlich der, in Anführungszeichen, erfahrene, obwohl er, glaube ich, auch 26 ist, aber auf jeden Fall im 5. NFL-Jahr. Der ist auch nicht überragend, aber ist natürlich dann der ich würde schon sagen, der Fixpunkt in der Secondary. Die ist jung, da ist keiner älter als 26, aber das merkst du schon auch, weil an der Line ist halt mehr Erfahrung, vielleicht auch einfach aktuell mehr Qualität. Und da bin ich gespannt, ob Kyler Murray das ausnutzt, weil bei ihm ist ja auch so gerne mal ein bisschen was Blödsinniges mit dabei. Eigentlich würde ich sagen, Woche 2 war ein gutes Spiel.
Ich kann mich
und dann aber die Interception halt furchtbar.
An einem Play auch erinnern, da kann ich mich an Patrick Gersbacher, der hat das Spiel kommentiert, erinnern. Das war dann Incomplete Pass, aber da wurde er auch irgendwie gejagt und hat er ihn irgendwo einfach in die Luft geworfen, was letzte Saison übrigens schon 2-mal zu einem ganz üblen Pick wurde. Und da hat Patrick nur gesagt, aber, was macht er denn? Und das war genau das.
Aber so war die Interception.
Ja, auch.
So war die Interception, dass er zur linken Seite und dann die Nerven verliert und den so hochschmeißt einfach, warum auch immer. Dann geh ins Aus, schmeiß ihn ins Aus, ja, dann verlierst du vielleicht ein paar Yards, aber ohne Sinn und Verstand quasi, ich weiß gar nicht, ob der noch getippt war, jetzt habe ich es gar nicht mehr so im Kopf, auf jeden Fall landet er eigentlich nur beim Verteidiger in den Händen, völlig egal. Mach's einfach nicht, lass es sein.
Ja.
Weil er hat an sich, würde ich ihm zugestehen, dann ein gutes Spiel gemacht, aber das war wieder komplett unnötig. Und das wirst du gegen die Niners, auch wenn das in der Secondary noch schwächer daherkommt, würde ich die Niners besser einschätzen wollen.
Total.
In Gänze.
Wichtiges Duell für mich ist tatsächlich, was heißt Duell, aber Trey McBride, der Tight End, gut, jetzt kann man sagen, ja klar, ist er einer der 3 besten Tight Ends der Liga vielleicht, aber da haben die Niners eben Probleme. Rein vom Beobachten der Spiele, als auch letzte Saison schon und diese Saison ist das über die Mitte mit Tight Ends ein Thema bei den Niners und wir hatten das letzte Saison mal, erinnere dich dran, dass das bei vielen Teams ein Thema ist, weil sich das wieder ein bisschen gewendet hat, das Blatt mit Run-Block antäuschen, in die Mitte gehen, verfügbar für einen Pass sein. Da waren die Niners aber auch gegen Juwan Johnson, du hast ihn angesprochen, häufiger zu spät dran. Es waren jetzt nicht die Riesen-Yards dann von ihm am Ende des Tages, aber da waren schon einige Plays dabei und da, glaube ich, hat Kyler Murray mit eben diesem sehr, sehr starken Tyrant, der dann auch nochmal schneller ist, der beweglicher ist als ein Johnson von den Saints, große Möglichkeiten, der Secondary noch mehr weh zu tun und, das wäre eine Frage von mir an dich, was machen wir mit der Secondary der Niners gegen Marvin Harrison, der offenbar keinen Bock hat? Da gab es ja ein paar Videos im Internet, dass er irgendwie die Route nicht zu Ende läuft und hatte jetzt auch, glaube ich, nur 2 Catches oder was. Muss ich nochmal nachschauen.
Nicht, dass ich was Falsches nicht ganz schlau.
Ja, warte mal, der hatte, ja genau, 2 Catches für 27 Yards, 5 Targets. Und warum nur 2 Catches bei 5 Targets? Weil er oft nicht on point war bei den Routes und nicht die letzte Intensität an den Tag.
Ja, und auch keine guten Hände. Einfach, also auch das, wo du nicht weißt, fängt er mir den jetzt runter oder nicht? Also Woche 1 fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz solide mit dem Hinweis so bei mir im Kopf, okay, vielleicht hat das endlich gecheckt, was zu tun ist. Diese Reports aus dem Camp, dass es mit Murray die Connection besser zu funktionieren scheint, war in Woche 2 ehrlich gesagt nicht mehr zu erkennen. Und dann weiß ich eben auch nicht, ob dann Murray einfach von ihm weggeht und Trey McBride ist die Nummer 1 in der Offense, aber ja, Marvin Harrison, so viel Potenzial er hat, kann tatsächlich schon auch zum Problemfall werden, wenn er halt dir nicht ein Nummer-1-Receiver darstellt. Und das ist halt ein Nummer-1-Receiver, fängt zumindest relativ häufig einfach dicke Dinge. Jetzt habe ich Kevin Ridley vorhin unter den Bus geworfen. Da muss man in Woche 2 Marvin Harrison auch unter den Bus schmeißen.
Ja, den Bus fährt Marvin Harrison unter dem Ridley League, glaube ich. Das ist, glaube ich,
ja, es gibt ja ein paar tatsächlich, ich bin schon auch überrascht beim einen oder anderen, der eigentlich einer der Top-Receiver ist und ein bisschen was fallen lässt. Ich meine, wir hatten CeeDee Lamb in Woche 1, wobei dem würde ich kein mentales Problem nachsagen. Das war einfach nicht sein Tag oder seine Situation. Und das hat er selber gleich eingesehen, das passiert dem nicht mehr.
Da war immer noch auch ein Spieler mit dran, Olave zum Beispiel, der war ja komplett blanko. Da war er 20 Jahre
alt. Ja, genau, sag ich vorhin selber, das ist einfach ein Touchdown, Ende. Ja, da darf nichts anderes passieren.
Absolut.
Selbst wenn du die schwerste Verletzung der Welt hast und nicht mehr laufen kannst, du musst eigentlich nicht mehr laufen.
Ja.
Fang den Ball einfach.
Ja. Schauen wir mal. Sprung auf die andere Seite natürlich noch schnell auch gemacht, logischerweise. Bei den 49ers fällt ja Brock Purdy länger aus, George Kittle fällt länger aus. Jetzt ist Kyle Juszczyk auch noch im Concussion-Protokoll, noch nicht bestätigt, was mit dem ist. Der war auch zu Beginn des Spiels letzte Woche gegen die Saints häufiger auf dem Platz. Und Joanne Jennings mit einer Schulterverletzung fraglich gewesen, hat gespielt, wurde da getaped, hat auch wahrscheinlich irgendwie Schmerztabletten gekriegt. War auch dann im Laufe des Spiels aber tatsächlich nochmal verletzt am Knie, ist also nochmal angeschlagen, muss man auch abwarten. Auch noch nichts Offizielles.
Worauf ist es, Knie oder Knöchel?
Ja, gute Frage.
Ich hatte mir Knöchel notiert. Ja,
dann der Knöchel, kann auch sein.
Ja. Aber ich schaue nochmal nach.
Das Knie ist ja am Ende des Tages nur ein Zwischengelenk zwischen Knöchel und Hüfte. Also wenn der Knöchel ein Problem ist, ist das Knie auch ein Problem.
Also Schenne hat von Ankle Injury Knöchel gesprochen. Okay. Aber er ist auf jeden Fall mal wieder, welche Überraschung,
angeschlagen. Mal wieder fraglich, genau, angeschlagen. Und ich muss aber sagen, und dann komme ich zu dem Punkt.
Wenn du gerade bei Verletzungen bist, lass mich noch weitermachen, weil klingt ein bisschen unwichtig, aber der Left Guard, Ben Bartsch, ist auch angeschlagen. Ja, der hat nämlich Ellbogen und Knie.
War er letzte
musste
Woche
im ersten Viertel schon raus. Dann mit einer Knöchelverletzung. Also bei dem kommt alles zusammen, was wir gerade bei Jennings nicht hinbekommen haben. Also du hattest schon Ellbogen und Knie und jetzt der Knöchel. Also da ist der ganze Körper einfach mal
Zwischengelenk, ich sag's ja.
Genau. Da hat der Ersatzmann, Connor Colby, hat eigentlich ein ganz solides Debüt gespielt. Trotzdem willst du eigentlich deinen Starter dabei haben. Lag aber auch daran, dass Trent Williams deutlich besser war. Der war in Woche 1 ein Flop. In Woche 2 war es wieder Trent Williams.
Das stimmt, die komplette linke Seite der O-Line war in der ersten Woche nicht gut.
Nur damit wir vielleicht die Verletzungen nochmal alle zusammen haben. Das dauert bei den Niners immer am längsten.
Ich habe das schon wieder bei Bartsch, weil der war ja letzte Woche auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen, deswegen habe ich das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber was ich sagen wollte ist, gestartet mit Mac Jones als Backup-Quarterback, 0-3, 3-and-out zum Start des Spiels und ich dachte schon, na, das wird ja mal interessant. Und dann aber richtig gut. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dieser Mac Jones hinter dieser Niners O-Line und dann auch Jennings, ja, da waren ein paar schwierige Catches dabei, wo er sich dann ja auch bei dem einen verletzt hat. Auch die Ersatz-Tight Ends, Luke Farrell, einen guten Job gemacht. Am Ende 3 Passing-Touchdowns von Mac Jones. Klar, es waren die Saints, kann man jetzt wieder sagen. Und jetzt kommen die Cardinals, es ist ein Divisionsduell, keine Frage. Aber ich war positiv überrascht und es wurde das bestätigt, was Kyle Shanahan im Vorfeld an einem Spiel gegen die Saints gesagt hat. Der hat schon in der Offseason immer mal wieder First-Team-Reps bekommen und der ist unfassbar wissbegierig, unfassbar anerkannt und respektiert, weil er zur einen Seite sehr seriös arbeitet mit allen, sich alles reinpfeift, über uns alles Bescheid weiß in der Kürze der Zeit, seitdem er per Trade gekommen ist im Sommer und aber auch immer ein cooler Teammate ist und lustig und locker genug ist. Also ich glaube, mit Mac Jones haben sie als Backup offenbar nach einem Spiel jetzt gegen die Saints einen guten Griff gemacht, offensichtlich.
Ich dachte, es kommt noch mehr. An einem Sonntag, frühes Spiel, mit offenen Schnürsenkeln. War ehrlich gesagt so ein bisschen, wie ich es erwartet hätte. Jetzt nicht gleich, dass vielleicht 3 Touchdown-Pässe sind. Aber ehrlich gesagt habe ich schon erwartet, dass der da systematisch dann einfach reinpasst. Da lässt sich Kyle Shanahan, glaube ich, nicht lumpen, dass sowas hinhaut.
Wieder bei dem Thema, ne? Kann Quarterback spielen, wer will.
Ja, das will ich aber jetzt gar nicht werten, ob dann Purdy jetzt ein System, darum geht's mir jetzt tatsächlich gar nicht. Das spricht ja auch dann für Shanahan, dass du jemand reinschmeißen kannst, der jetzt vielleicht nicht Trey Lance heißt, und dass es dann funktionieren kann. Er hat ja selber gesagt, er war nervös, hast du gerade schon gesagt, das hat man tatsächlich gemerkt, aber dann hat er sich auch, wie ich finde, schnell gefangen und das fand ich dann schon interessant. Es waren 42 Pass-Plays und 26 Run-Plays.
Mhm.
Und das Verhältnis so hätte ich nicht erwartet. Letzte Saison gab es nur 2-mal mehr Passing-Plays. Woche 16 Niederlage in Miami und Woche 18, deswegen sage ich es, Niederlage in Arizona. Da hat aber auch nicht Purdy gespielt, sondern Dobbs.
Stimmt.
Falls ihr euch erinnern könnt, muss ich auch nochmal nachschauen. Also das war tatsächlich schon interessant, dass es so ein Pass-Heavy-Ansatz ist. Hättest ja sagen können, unser Purdy ist nicht da, vielleicht machen wir da ein bisschen mehr 50-50 oder keine Ahnung, 55% Lauf, Pass, fand ich spannend von Kyle Shanahan, hat aber ja gepasst, war die richtige Entscheidung.
Ja, total. Und natürlich auch immer mit Christian McCaffrey als Unterstützung. Das darf man immer nicht vergessen.
Du warst halt auf der
sehr,
Position.
Sehr fit ausschaut. Das muss man an der Stelle mal wieder sagen. Auch im Receiving Game. Jetzt 50. Ja,
du hast einen Wide Receiver auf einer Running Back Position oder einen Running Back noch auf einer zusätzlichen Wide Receiver Position. Genau. Das hilft.
Also, ich glaube, jeder Spieler der NFL-Geschichte mit 50 Rushing und 30 Receiving Touchdowns in dieser Zeit. Also schon, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn der fit ist, ist es brutal stark. Und das hat er auch gezeigt gegen die Saints. Das heißt aber, wenn ich jetzt bei dir zwischen den Zeilen so raushöre, dass du glaubst, dass das der ähnliche Ansatz werden wird, auch gegen die Cardinals, wenn man es in Woche 18 hatte. Klar, anderes Team, anderer Quarterback. Aber es hat ja echt
verloren.
Gut funktioniert. Ja, okay, klar. Aber es hat ja echt gut funktioniert.
Nee, es gibt ja noch die Chance, dass Purdy dabei ist, wenn wir aufnehmen. Du kannst wahrscheinlich parallel schon wieder schauen, dann kommt die Nachricht, er ist out oder sowas.
Guck mal, ob er hier geschrieben hat.
Also, Shannon hat gemeint, there's a chance. Das nehme ich jetzt mal ganz positiv. Schefter, der hat reported, dass es knapp werden wird mit nächster Woche, aber dass sie schon gesehen haben für Spiel 2, dass er dahingehend sich schon verbessert hat, was seinen Gesundheitszustand anbelangt. Aber natürlich war klar, dass er nicht spielt. Deswegen, ich möchte ihn noch nicht komplett aus oder rausnehmen aus dem Spiel dann gegen die Cardinals. Ich gehe aber von Mac Jones aus.
Ja.
Und ich glaube, dass der Möglichkeiten bekommt und da ist jetzt quasi dahingehend, weil der Matchplan vielleicht ein bisschen von den Cardinals vorgegeben wird, weil die haben große Probleme auf der Cornerback-Position.
Mhm.
Das ist einfach so obvious, dass du das wahrscheinlich attackieren wirst und das machst du halt mit einem Passspiel. Am Sonntag gegen Carolina bei den Cardinals mussten Max Melton raus, Knieverletzung, der Rookie Will Johnson, der bislang richtig gut spielt mit Leistenproblemen und der Nickelback Garrett Williams mit einer Beinverletzung.
Ja.
Sean Murphy Bunting und Starling Thomas, die sind schon komplett raus für die ganze Saison. Also im Moment bleiben übrig Denzel Burke, Catrell Clark und Elijah Jones. Und die kommen zusammen auf 82 Karrieresnaps. 82, alle drei zusammen. Ja. Jones ist noch ganz ohne NFL-Einsatz. Und wenn die Niners kommen, ja, da mag vielleicht nicht der Nummer 1 Quarterback dahinter stehen, aber eigentlich ist fast egal, wer kommt, wenn deine Cornerbacks so angeschlagen daherkommen. Und selbst wenn alle drei dann spielen, die werden nicht bei 100% sein, glaube ich, dass wir das wieder viel mit Passspiel sehen werden, dass sie attackieren. Vorausgesetzt natürlich, Jennings ist dann fit, wovon ich mal ausgehe. Das hat man jetzt gesehen, dass der ihnen weiterhilft. Ein Pearsall, der ihnen da weiterhilft. Also das ist jetzt keine optimale Voraussetzung für die Cardinals, wenn eigentlich eine komplette Unit quasi erstmal angeschlagen ist.
Ja, total. Ja, und nochmal, das ist ja genau das, die Chance jetzt für die Niners, weil das einfach sehr, sehr gut ausgesehen hat. Also mit all dem Wissen jetzt und ich glaube, der Pass Rush von den Cardinals, ja, ist in Ordnung, aber ich glaube, das sind wir wieder beim Thema auch andersrum. Wenn es vorne nicht funktioniert, funktioniert es hinten auch nicht und wenn es hinten aber gar nicht funktioniert, dann kannst du vorne so viel Druck machen, wie du willst. Ich sag nur Stichwort Raiders jetzt beim Monday Night Football Game gegen die Chargers, da war es vorne auch immer eigentlich ganz gut, aber hinten waren sie dann einfach nicht gut aufgestellt. Ich glaube, dass die Niners, wenn sie das mit Mac Jones wieder so hinbekommen, dieser Cardinals Defense im Passing Game unfassbar wehtun, dass sie gar nicht viel Rushing Yards von Christian McCaffrey brauchen. Das ist so mein Gefühl.
Gut, der hat halt dann, weiß ich nicht, 97 Receiving Yards und dann noch 45 Rushing Yards.
Ja. Schon schwach. Christian.
Also Total Yards so 150 wird er landen. Ja. Nee, was ich mir halt dann, die Frage, die ich mir gestellt habe, bei der Cardinals Offense, wir haben Marvin Harrison angesprochen, da gibt's ein, zwei Sachen, die wir mitnehmen. Das gilt aber genauso eben auch bei den Niners. Da würde ich es ungefähr so ein Unentschieden im Moment sehen. Und bei der Defensive sehe ich halt dann den Vorteil, auch verletzungsbedingt. Klingt zwar komisch, weil eigentlich ja die Niners immer verletzungsbedingte Probleme haben, aber dadurch, dass eine komplette Unit ausfällt, bin ich da dann eher bei den San Francisco 49ers, weil es ein bisschen besser bis hierhin aussah. Und gerade so ein Michael Williams, super Woche 2 hatte, Bosa hast du schon angesprochen, gut in Form ist, also die Line wird Druck machen und wird halt dann wahrscheinlich Kyler Murray zu ein, zwei blöden Plays zwingen.
Ja, werden wir beobachten am Sonntag und an der Stelle sei nur gesagt, bei den 49ers ist es immer der Volksmund, der davon spricht, ach, die sind ja immer so verletzungsbedingt. Ich habe das extra nachgeguckt vor der letzten Woche. 5 meisten Verletzungen in der vergangenen Saison. Also es gab noch 4 andere Teams, denen es noch schlechter ging tatsächlich. Wie viel Stars und Starter dann dabei?
Wirklich?
Ist dann noch was anderes. Ja, also von den Anzahlen.
Eine Anzahl, die Lions halt noch, oder?
Ja, die waren auch, ich weiß nicht mehr, wer alles noch dabei war, aber von den Anzahl der Snaps, die Spieler gefehlt haben, das war die Marge dafür, waren die Niners das Team mit den 5 meisten Spielern oder Snaps, wo Spieler gefehlt haben. So, glaube ich, hat man es jetzt verstanden. Ja.
Ich kann es kaum glauben, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, aber das müssen wir vielleicht auch mal aufmachen, warum die Niners so viele Verletzungen haben und immer irgendwie dieselben Verletzungen, aber gehen wir weiter zu einem Knallerspiel Ah, doch, das ist schon das Knallerspiel der Woche. Ja, darf man so sagen. Und es wird kommentiert von dir, Flo. Schau, das haben wir gemerkt. Das wusste ich, dass du es kommentierst. Ich weiß aber nicht, mit wem.
Gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube,
gut, das war jetzt gemein meinerseits.
Ah, super.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich schaue nach in der Zeit. Du kannst ja schon mal sagen, was wir machen jetzt.
Ich wollte sagen, ich sage jetzt einfach mal das Spiel. Es sind die Detroit Lions bei den Baltimore Ravens. Und jetzt muss bei euch eigentlich überall der Sabber runterlaufen. Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr. Oh, das ist schon. Also da erwarte ich Punkte. Und ich schau mal ganz kurz schnell nach. Kann ich das schon nachschauen? Over-Under ist 52,5 Punkte. Das ist ein geisteskranker Wert. Mm. Und ich glaube, die können es knacken.
Das ist geil. Ja, also ganz ehrlich, es ist unser Game of the Week. Da schauen wir vielleicht nochmal mehr auf Schlüsselduelle, obwohl wir das ja jetzt bei den anderen auch gerade schon gemacht haben. Aber eigentlich kann man es ja kurz
Quatschen gekommen.
Eigentlich kann man es ja kurz runterbrechen. Wie geil waren denn beide Offenses in der vergangenen Woche? Klar, bei Lions glaube ich noch mehr, weil die in Woche 1 einfach dramatisch schwach waren. Aber 5 Passing-Touchdowns, Gibbs wieder funktioniert. 3 Receiving-Touchdowns von Amon-Ra St. Brown, viele Yards. Montgomery hatte sogar noch einen Touchdown. Also das war schon richtig, richtig geil. Man kann sagen, sie sind wieder zurück, ja.
Zwei Fragen habe ich dazu, bevor du weitermachst, weil du sagst, sie sind wieder zurück. Wie stark ist dann Green Bay, wenn ihr die in Woche 1 so fertig machen? Und zweitens, wie sehr hat der Faktor Ben Johnson mitgespielt, dass sie dem wirklich einen reindrücken wollten?
Ja, da wird ja viel drüber diskutiert, ne, wie das Verhältnis generell ist. Übrigens, bevor ich es vergesse zu sagen, Vanja Müller, mein Liebster. Wir haben das Vergnügen zusammen, genau. Das sei an der Stelle nochmal gesagt. Ich war mir nur unsicher, wollte nichts Falsches sagen. Ja, also zum einen, die Packers sind halt bockstark, da brauchen wir nicht drüber reden. Wobei Woche 1 ist immer, und da hat Nadino Rassid mal einen ganz guten Punkt gesagt, unsere Zone-Expertin, Offenses haben es oftmals schwieriger in Woche 1 als Defenses. Das ist einfach so, du musst wieder ins Rollen kommen, du musst wieder das Scheme finden, die Balance finden. Und ich habe ja die Frage auch Julian Engelhardt am Sonntag in unserem Konferenzvorlauf gestellt, ob das ein Vorteil ist jetzt, dass man sich so gut kennt im Duell gegen die Bears oder für wen es, wenn es ein Vorteil ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Lions Offense sah eigentlich genauso aus wie unter Ben Johnsons Zeit.
Ja.
Das kann man sagen, das muss er wissen, aber natürlich kann er das ja nicht einfach eindämmen. Das war selbstbewusst, das war Entscheidungsfindung perfekt, das waren wenig Incompletions, das war ein super Playcalling, das war eine Variabilität zwischen Pass und Lauf Offense. Und da bin ich halt einfach gespannt, wie die Lions gegen die Bears jetzt gespielt, wo ich sage, da haben die Bears aber auch schon ein Stück weit mitgeholfen, logischerweise. Jetzt wieder gegen eine Defense von den Baltimore Ravens, die gegen die Browns, vor allen Dingen im Pass, über 3/4 des Spiels, einen richtig guten Job gemacht haben. Klar, man kann sagen, es sind nur die Browns gewesen, aber Joe Flacco ist auch ein guter Passer. Das ist für mich das Schlüssel-Matchup, Passing-Offense-Lions gegen Passing-Defense Baltimore Ravens. Und da bin ich mir noch unschlüssig, weil ich trotzdem die Lions jetzt den 50-Burger rausgeschraubt haben, ich mir immer noch nicht sicher bin, wo wir stehen, weil wir haben ja so einen krassen Unterschied. Die Waage ist ja so durcheinander von Woche 1 und Woche 2, auch wenn das zwei komplett andere Gegner waren mit den Packers und den Bears, das ist ja das, was du ansprichst, bin ich mir noch unsicher, ob vielleicht nicht die Ravens da sogar jetzt ein Stück weit gut vorbereitet sind, was man gegen die Bears alles gesehen hat, was die Lions Offense kann. Das ist für mich das Schlüsselmatchup, weit weg von was Lamar und alle noch machen. Passing Offense, Jared Goff hinter dieser Offensive Line gegen die Defense der Baltimore Ravens im Pass Rush und der Secondary der Ravens.
Man muss ja sagen, die Defense der Ravens hat per se mal rein auf die Zahlen geschaut, miserable Werte, das liegt aber an dem Buffalo-Spiel, beziehungsweise was wir da zum Schluss noch alles ihnen zugestanden haben. Klar, aber da gibt es so viele Sachen, die natürlich interessant sind. Bei der Lions Offense kann man sich die Frage stellen, also diese Effizienz, die sie da an den Tag gelegt haben, kriegen sie nochmal hin, die waren 7-mal in der Red Zone, 6-mal Touchdown. Okay, ja. Das ist eine Ansage. In Woche 1 waren sie 2-mal in der Red Zone, gab es einen Touchdown, ja, 50%, okay, aber, Entschuldigung, 4-mal, so ist es richtig, 4-mal in der Red Zone und einen Touchdown gab es, also 25% die Quote, das ist halt ein Unterschied, 6 von 7, 1 von 4. Was machen die Ravens? Da bin ich tatsächlich gespannt. Der Pass Rush, also die Line, die ist gut bei den Ravens. Ich finde, der Pass Rush ist noch mau, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja. Da erwarte ich noch mehr, zum Beispiel auch so eine Mike Green.
Ja.
Auch der ist ein Rookie, der kommt dann schon noch mal rein, aber das ist noch nicht jetzt das, was man sich wahrscheinlich erwartet. ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Die Packers zum Beispiel, die mussten halt gegen die Lions gar nicht blitzen. Die hatten den Vorteil in der Coverage. Würde man eigentlich sagen, die Ravens könnten das eigentlich auch haben mit dem Personal. Da ist Marlon Humphrey noch angeschlagen, ist noch fraglich. Mit den Packers im Moment, Vergleiche sind schwierig. In Woche 2 haben die Bears auch wahnsinnig wenig geblitzt, weil sie natürlich auch wissen, das weiß auch ein Ben Johnson, da sind wir beim Thema, in Detroit hat er sich gegen den Blitz sehr, sehr gut entwickelt und macht da eigentlich wenig bis gar keine Fehler. Aber da hat halt der Four-Man-Rush auch keinen Impact bei den Bears. Mhm. Und wenn wir das jetzt weitermachen und die Ravens haben auch keinen wirklichen Impact, ja, dann, wenn Goff dann einfach Zeit ohne Ende bekommt, heißt es nicht, dass die wieder 50 Punkte machen, 50 Burger denen einschenken, aber dann werden die zu ihren Offensive Plays kommen.
Ja, total. Und was da übrigens mit reinspielt, das hatte ich vergessen zu sagen, zur Einleitung meiner Meinung nach wegen dieser Schlüsselduell, ist, dass auf beiden Seiten beide Defenses gegen den Lauf rein statistisch richtig gut sind. Natürlich waren da Spiele dabei, die nicht gut sind. Aber seit 2023 die Lions Defense die wenigsten Rushing Yards pro Spiel zugelassen und die Baltimore Ravens Defense im gleichen Zeitraum die drittwenigsten Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen und wir sehen ja auch Lamar Jackson, was der im Passing Game jetzt von Saison zu Saison, von Woche zu Woche immer besser machen kann und jetzt die Lions, wie wir sie ja eigentlich gewohnt waren, so krass das klingt, so waren wir sie gewohnt, wie sie in Woche 2 aufgedribbelt sind, dann wird das ein Knaller, dann fliegen die Dinger von links nach rechts und von rechts nach links und vorne von hinten. Das muss ja, wenn man die Statistiken jetzt hernimmt und wie die Defenses gebaut sind, Verletzungen hin oder her, ein sehr, sehr passlastiges Spiel werden. Und das, obwohl wir ja Jahmyr Gibbs und David Montgomery haben und auf der anderen Seite Derrick Henry und Lamar Jackson als Running Back.
Das glaube ich zum Beispiel gar nicht.
Nee?
Glaubst du das? Ich habe mir als... Mein Schlüssel ist, jetzt, wenn wir auf der Seite bleiben, Offense der Lions, wenn wir da jetzt kurz schon waren, bleibe ich da mal schnell. Ja. Und zwar ist es Jahmyr Gibbs, die Outside-Zone-Runs gegen Baltimore. Mhm. Weil diese O-Line der Lions ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir auch schon öfter angesprochen, die ist nicht mehr so gut wie die letzten Jahre. Auf der Tackle-Position ja, Interior-Line, ich formuliere es mal nett, darf sich noch weiter finden.
Ja.
Das Schön. Ist halt einfach Fakt. Ja. Das ist so. Trotzdem, Jahmyr Gibbs, du hast ja schon angesprochen, dass es offensiv jetzt gegen die Bears deutlich besser war und die Outside Runs, die waren richtig, richtig gut. Die hatten 3,73 Yards before Contact, das waren die meisten. Jahmyr Gibbs, ich habe es extra mal nachgeschaut, gegen Chicago, der hatte 12 Läufe, 7 davon komplett über links. Mhm. Average 5,7 Yards per Attempt, 2 waren dann über rechts, immer noch 3,5 Yards per Attempt, ist auch okay, aber gerade über links war kaum zu stoppen. Und Montgomery war dann das Pendant, der über rechts das dann eher probiert hat. Der hatte 2 Carries auf der Seite für 19 Yards. Ist dann auch okay. Mhm. Und die Laufdefensive der Ravens, klar, da kommt das Spiel gegen Allen, gegen die
Bills
mit Cook dazu. Ja. Deswegen auf die Statistik schauen, ja, kann man machen, bringt noch gar nicht so viel. Trotzdem stimmt es natürlich schon auch irgendwo, das hat man ja sehen können, sonst wäre die Zahl auch nicht zustande gekommen. Laufdefensive war jetzt nicht überragend. Buffalo hatte 108 Rushing Yards und selbst Cleveland hatte 115 Rushing Yards. Und James Cook war es dann der es eben auch über Outside Runs probiert hat. Das wäre dann für mich so das Pendant zu Gibbs. Der hat da eben auch was hinbekommen, auch einen Touchdown erlaufen. Das haben die Browns jetzt eher nicht probiert. Die sind dann mehr, also Ford sowieso nur durch die Mitte und die beiden anderen auch tendenziell Ford, eher mal punktuell über außen.
Ja, ja.
Und da, glaube ich, werden die Ravens nach aktuellem Stand und wenn Gibbs, vor allem Gibbs in der Form ist, glaube ich, Probleme bekommen.
Ja, und das
dann
ist
kannst du
ja
natürlich auch das Passspiel mit reinbekommen, weil Jared Goff und Amon-Ra St. Brown, die Connection hat funktioniert und er hat ein paar andere Targets auch nochmal, die er anwerfen kann. Ich glaube, dass die Combo ihnen echt, könnte ihnen einen Vorteil bringen. Das heißt aber nicht, dass das Spiel dann gewinnen, weil natürlich die Offense der Ravens, kommen wir später dazu, brutals unterwegs ist.
Aber das ist genau das, gut, dass du das sagst, weil das ist genau das, wo ich dann sage, dass das der Schlüssel für mich, diese Passing Offense, im gesamten Spiel übrigens der Schlüssel für mich, Passing Offense Lions, Passing Defense Ravens ist. Weil wenn wir über diese vier Herren sprechen, die da laufen, da muss man sagen, dann ist ja immer noch gut verteidigt, wenn du die unter 100 Yards hältst. Aber das wird vielleicht gar nicht passieren. Aber das ist vielleicht das Zünglein an der Waage des Schlüssels, den ich meine, um zu sagen, wann muss welche Offense denn anfangen, mehr in die Tiefe zu gehen. Weil auch das ist ja entscheidend in so einem Top-Duell. Wer führt wann? Gibt's Turnover? Auch das natürlich, man kann sich's leicht machen und sagen, wie viele Experten, ja, die Turnover werden entscheiden. Während, ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat.
War was zu hören.
Ich hoffe, es war kein Fumble.
Ich habe Nein, Nein, Nein verstanden.
Ja,
also
genau, anderes
Key-Matchup.
Falls man es gehört hat, eineinhalb Jahre altes Kind hat gerade einen Football gefummelt, hier im Flur wahrscheinlich. klar ist das, diese Running Backs ist das, was mitentscheidend sein wird. Aber ich habe einfach das, vielleicht wünsche ich mir es auch einfach, ich glaube einfach, dass das, wenn die so auftribbeln, die beide in der vergangenen Woche, dann wird das Laufspiel sukzessive und auch sehr erfolgreich, kann ich mir schon vorstellen, eingebaut werden. Ich glaube aber, dass beide Defenses da ein bisschen besser vorbereitet sind gegeneinander als vielleicht in der jeweiligen Passing Defense. Das ist so mein Gefühl und dementsprechend glaube ich, dass es da durch die Luft mehr gehen wird.
Ich baue es darauf auf, gegen die Packers, jetzt ganz einfach formuliert, Laufspiel hat nicht funktioniert, dann hat gar nichts funktioniert bei den Lions und wurden gelinde gesagt auseinandergenommen.
Ja.
Gegen die Bears, Laufspiel, wie wir es halt von den Lions ja kennen, das ist ja mit der Identität, dass du Gibbs und Montgomery hast, die kaputt laufen können.
Ja.
Hat funktioniert, sie haben die Bears wirklich kaputt gelaufen und dementsprechend Jared Goff, diese Fabelzahlen, die sie ja daraus dann ergeben, ich meine, es ist schon brutal, wenn du über 500 Total Yards hast. Die hat 8,8 Yards per Play. Das ist Franchise-Rekord.
Ja, das ist krass.
Das ist eine tolle Reaktion auf die Niederlage. Ben Johnson richtig eins eingeschenkt. Nur Baltimore wird ein bisschen anderer Test. Und wie gesagt, die Zahlen nicht so dolle bisher, aber es sind zwei Spiele. Eigentlich können wir die Zahlen erstmal in die Tonne kloppen, weil die Stichprobe zu klein ist.
Ja.
Das wird für mich schon wichtig sein, dass es damit den Floor bereiten, sozusagen, was gegen die Packers halt gar nicht funktioniert hat.
Ja. Und wenn wir auf die andere Seite rüberspringen, weil du zur Offense der Baltimore Ravens und zur Defense der Detroit Lions, erwartest du das dann da ähnlich? Weil du es ja auch schon vorher sagtest, als ich gemeint habe, klar, Derrick Henry, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, Statistik, wie gesagt, ich hab
von, die war nix.
Als
Fantasy-Owner weiß ich, dass das nichts war von Henry.
Ja, total. Also der hatte halt ein paar Läufe dabei, die dann an der Line of Scrimmage auch schon mal Schluss waren oder drei, vier Yards oder sowas. Ich bin aber da gespannt. Umso
beeindruckender, dass du Cleveland 41 Punkte einschenkst. Ja. Und das ist jetzt nicht die Top-Defense wie vor 2-3 Jahren, aber es ist immer noch eine sehr ordentliche Defensive und du schenkst ihnen ohne Laufspiel 41 Yards ein.
Ja, das ist
41 Punkte, Entschuldigung.
41 Punkte,
das ist schon übel.
Ja, das ist genau das. Und da bin ich halt gespannt, weil wie gesagt, ich halte die Lauf-Defense der Detroit Lions für gut genug, aber bei der Lauf-Offense der Ravens muss man ja nicht nur einfach von einem Lauf sprechen oder von so wie bei den Lions mit Jahmyr Gibbs die Art Running Back, David Montgomery die andere Art Running Back, sondern es ist halt, und das sage ich jedes Mal, wenn man gegen die Ravens spielt, dieses Verteidigen von Lamar Jackson und den Handoffs ist verdammt schwer. Und da hatten die Lions ehrlicherweise auch in der vergangenen Saison immer mal wieder Probleme, da waren sie ein bisschen hinten dran, hatte aber auch, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, mit Verletzungen zu tun.
Verletzungen, ja.
Zum Ende der Saison. Jetzt sieht's ja wieder ein bisschen besser aus und ich halte die Lions Lauf-Defense für sehr, sehr stabil und bin gespannt, wann Lamar Jackson eben ein bisschen zaubern muss oder vielleicht auch scrammeln muss, weil das wird ein Problem, wenn du auf diesem Top-Niveau einfach bist, dass du irgendwann vielleicht deine Passing-Defense ganz gut aufgestellt hast, du hast eine gute Coverage, Lamar Jackson läuft nach hinten, macht einen Drop-Gag, Derrick Henry blockt, ist also kein Laufspielzug, er fängt an zu scramblen und dann kannst du, glaube ich, der Lions Lauf-Defense richtig, richtig wehtun, weil es einfach gegen Lamar Jackson verdammt schwer ist zu verteidigen, nach einem Fake vielleicht auch davor noch zu Derrick Henry. Und deswegen glaube ich, dass diese Lions Lauf-Defense grundsätzlich stabil sein wird, mein Gefühl, jetzt für dieses Spiel. Aber das wiederum der Schlüssel für Lamar Jackson in diesem Spiel sein wird, offensive-wise bei den Baltimore Ravens.
Und sage ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr mit. Ja. Also bei der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, um Gottes Willen.
Aber habe ich heute mündliche Prüfung oder was? Das ist richtig, Herr Hauser, da gehe ich in die andere Richtung.
Nö, oder? Also ob das richtig ist, das werden wir am Montag dann sehen.
Aber wir sind ja nicht Netz und Delling, ist alles gut.
Bei den Lions habe ich halt ein bisschen mehr Fokus auf dem Laufspiel tatsächlich, weil es in Woche 2 besser funktioniert hat. Bei den Ravens bin ich einfach baff, wie das Passspiel mittlerweile funktioniert. Und du gewinnst einfach so ein Spiel easy, ohne dass dein Laufspiel irgendein Faktor war. Und trotzdem muss ja Detroit sich überlegen, jetzt warte mal, da kommen Lamar Jackson und Derrick Henry. Ja, wir sollten schon die Box zustellen, oder? Alles andere wäre Quatsch. Sprich, deine Secondary sollte dann schon ein bisschen was hinbekommen. Das wäre nicht ganz unwichtig. Und die werden die Box wieder zustellen. Also Detroit spielt bislang mit über 40% Loaded Boxes. Das ist der dritthöchste Wert nach Las Vegas und Pittsburgh. Warum soll das gegen Baltimore anders ausschauen? Das ist ja fast ein bisschen verheerend. Also du lockst in irgendwas rein, was du vielleicht aber selber nicht haben willst. Das ist mal Punkt 1. Das bedingt natürlich, dass dann deine Secondary besser ist, weil Lamar Jackson im Passspiel auch jetzt diese Explosivität haben sie mit dabei. Der hat 5 Completions mit über 20 plus Air Yards. Da ist nur Russell Wilson besser, weil der aber halt einen verrückten Tag hatte und alles musste, glaube ich, über 50 Yards gehen. Der hat 3 Deep Passing Touchdowns schon nach 2 Wochen. Die Detroit Defensive hat 9 Explosive Pass Plays schon zugelassen, also mehr als 20 plus Air Yards, haben wir ja gerade gehört, dass das Lamar Jackson bisher im Moment extrem ausnutzt. Die Andrew Hopkins ist genau das, was ich mir erhofft habe. Der spielt gar nicht viel, aber er ist genau da, wenn du einen großen Catch brauchst, wenn du
total, ja,
einen fetten Touchdown brauchst oder sowas. Da ist er einfach zusammen, zur Stelle zusammen mit Lamar Jackson. Also passt so viel unfassbar gut zusammen. Das Buffalo-Spiel haben sie nur verloren, weil sie sich selber ins Knie geschossen haben, sonst würden sie 2-0 stehen.
Ja, zum tragischen Helden.
Und Derrick Henry wird besser sein.
Ja, total. Ja, und ich, also, ich habe es ja auch im Laufe der NFL-Konferenz gesagt, die explode die more Ravens, weil sie die meisten Explosive Plays halt eben hatten. Und ich habe das extra nochmal, weil ich das mir rausgesucht hatte, so ein bisschen schon für die Vorbereitung tatsächlich. Dachte eigentlich vielleicht für einen Podcast noch ein bisschen too much, aber ich wollte es mal mitgeben, weil ich mir geguckt habe, Lamar Jacksons Statistik in den letzten 20 Spielen, also overall, Playoffs, Regular Season, alles. Fast 5000 Passing Yards, knapp über 1000 Rushing Yards, aber jetzt kommt für mich das Krasse, 57 Passing Touchdowns, 4 Interceptions, 125 Passer Rating. 125 Passer Rating in 20 Spielen, und das ist einfach, das ist sehr, sehr gut, und das ist in der Vergangenheit eben immer besser geworden. Und ich habe es letzte Saison schon gesagt, da muss man einfach mal vom Weg gehen, was diese Passing Offense mit Lamar Jackson, mit Say Flowers, der immer mal wieder auch im Slot steht, der eine sehr gute Separation hat, der, glaube ich, für diese Saison long term der wichtigste Spieler werden wird bei den Baltimore Ravens, meiner Meinung nach. Plus die Titans, ja, auch wenn sie mal ihre Drops haben, mei, es ist, wie es ist. Aber das ist schon beeindruckend stark, und Explosive Plays beschreibt die Ravens perfekt, und das wird dann auch gegen die Lions oder für die Lions schwierig, einfach schwierig.
Weil ich es gerade nochmal gesagt habe, ja, gerade eben mit diesen Loaded Boxes, was du automatisch gegen Baltimore machst, es gibt da ganz lustigen, also eine Aussage von Harbaugh, wo er eigentlich schon gesagt hat, was los ist. Spreche ihn mal so aus, wie er es gesagt hat. Also, a lot of people are playing man against us and we've taken advantage of that. Nein, spielen viel man.
Ja.
Dann sagt er weiter, so yeah, the chunk passing game has been good. Haben wir auch gerade gesagt, diese explosive plays von Lamar Jackson. Ja, die sind ganz gut. And when people load the box up, you hope that's what happens. Mhm. Also, die sind natürlich darauf eingestellt, dass das passiert. Jetzt hatten die Bills zum Beispiel in Woche 1 10% stacked boxes. Da hatten die Ravens 10 Explosive Runs. Derrick Henry war da überragend. Nochmal, das Spiel müssen sie 100.000%ig gewinnen, wenn sie das nicht selber einfach verkacken zum Ende.
Ja.
Die Cleveland Browns zu 33% Stacked Boxes oder Loaded Boxes, also mit mindestens 8 an der Line, ein Explosive Play zugelassen, also Explosive Run. Mhm. Da war Derrick Henry nicht präsent. Das wird so, glaube ich, nicht wieder passieren. Die Lions haben sogar eine Quote von 40% Loaded Boxes. Also für Henry, vielleicht kommt er nicht auf 100 Yards oder sowas, aber was hatte er denn gehabt? Was waren es denn? 23 oder sowas? Habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben?
Gegen die Browns jetzt,
meinst du? 23 Yards, 11 Carries für 23 Yards.
Ein Schnitt von 2.
Das ist einer seiner schwächsten Werte in seiner Karriere.
Ja, total.
Und selbst wenn er nur 50 hat, dass das Passspiel ist im Moment wirklich so gut, so explosiv, dass ich glaube, dass die Secondary bei den Lions großartige Probleme bekommen wird.
Ja, da gehe ich mit.
Eben auch in Man-Coverage. Um den Punkt von Harbaugh noch dazu zu nehmen, die spielen viel Man-Coverage.
Ja.
Und das wissen die natürlich. Und das werden die Ravens ausnutzen. Das wird Lamar im Kopf haben. Du hast einen Mark Andrews, der noch gar nicht so stattgefunden hat.
Ja.
Ich glaube, dass der im Slot da Möglichkeiten bekommt. Die Andrew Hopkins wird da sein für einen Big Catch oder sowas. Say Flowers hast du schon angesprochen. Also, das ist schon ein sehr, sehr gutes Rezept für dieses Matchup gegen die Lions.
Ja, absolut richtig. Ich wollte nur noch ergänzen, dass bei dem Spiel gegen die Browns viel physischer und schnelleren Release hatten, auch im Tackling dann bei diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast mit den Boxes, im Vergleich zu den Bills.
Weil sie auch explosiv sind, also physisch explosiv.
Klar, das ist physischer, das war auch eine Rivalität und so, aber ob das immer eine große Rolle spielt, sei mal dahingestellt. Das wird gegen die Lions vielleicht nicht ganz so krass sein, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Also, was man festhalten kann, ist, glaube ich, dass jedes Duell in diesem top besetzten Duell ein Schlüsselduell ist, oder? Kann man das so sagen? Also, ich freue mich
Also, es ist wirklich drauf. Ich habe noch eine Frage, ich kann sich an das letzte Duell zwischen den beiden Teams erinnern.
Boah, nee, kann ich nicht. So weit habe ich mich noch nicht vorbereitet.
Ah, das war 2023 und ich bin da zufällig dann drauf gestoßen, weil einfach mal die letzten Duelle, ich wollte schauen, gibt es so einen Streak oder sowas von einer Mannschaft.
Ja.
Das war das 28-36, als die Ravens daheim die Lions aber nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen haben.
Mhm.
Da war Baltimore schon viermal in der Endzone, bevor Detroit einen First Down hatte.
Ja.
Also die hatten 4 Touchdowns, als die Lions dann irgendwann das erste First Down hatte. Lamar hatte 3 Touchdown-Pässe, eben keine Interception, weil er macht ja im Moment irgendwie keine Fehler.
Ja.
Hat den Rushing-Touchdown, das gehört dazu.
Ich wollte gerade sagen,
Detroit ist überhaupt nur einmal, ein einziges Mal, diese Offense in die Red Zone gekommen.
Ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass er auch von den Rushing-Zahlen, aber gut, das bei den Ravens ja oft so auch brutal war. Aber das war jetzt, habe ich nur so irgendwie im Hinterkopf. Wurscht, da werde ich nicht mit falsch liegen, also wahrscheinlich.
So erwarte ich es jetzt nicht, ja. Aber da haben wir schon gesehen, ja, dass die Ravens, die Lions, ja, das war, glaube ich, dann in, war das Woche 8 oder 9 oder sowas, aber da haben wir uns immens drauf gefreut. Und dann haben die Ravens die so kaputt gemacht, wo wir danach gesagt haben, oh,
ja,
da hat sich ein Favorit mit herauskristallisiert.
So ist es.
Nochmal, ich erwarte es jetzt nicht heute so, also heute, am Montag auf Dienstagnacht, Montag, aber die Ravens sind jetzt nicht viel schlechter geworden, was ihre Qualität in der Offense anbelangt. So Defense ist nochmal ein anderes Business. Schau ich nochmal auf, es war Woche 7.
Okay.
Da haben die Lions 6-38 verloren, genau.
Ja, ja, das war eine Packung auf jeden Fall.
Das war eine Abreibung, aber das werden die Lions auch im Kopf haben.
Ja, natürlich. Und was wir noch nicht thematisiert haben, und da komme ich dann zu unserem letzten Programmpunkt, ist Kyle Van Noy, der Linebacker bei den Baltimore Ravens, wird ein paar Spiele ausfallen tatsächlich mit einer Oberschenkelverletzung. Auch da noch nichts Neues. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut. Noch nichts mit IA oder ähnlichem, Christoph. Aber wir haben einige gesundheitliche Themen aufzuarbeiten noch.
Die News.
Nämlich vielleicht eine... Na, es ist die wichtigste News, die ich hier noch mit einpflegen will. Stichwort oder Überschrift, verletzt, aber good to coach, Sean McVay. Hast mitbekommen, oder?
Ja, ja,
dass er sich da verletzt hat, wo auch immer. Ja. Die, was an der Plantarfaszie, du bist bei uns der Mediziner, das ist irgendwie Fußsohle irgendwas, oder?
Ja, ja, das ist unten irgendwo.
Du bist wie dieses Spiel, wo man mit diesem Metallding reingreift und dann...
Genau, ich bin Dr. Bibber.
Bist du.
Ja, ich bin Dr. Bibber. Ja, genau, genau.
Ja, nee, das ist eine kleine Randnotiz. Er wird dabei sein, er wird coachen. Ich glaube, ja, das Timeout-Callen muss ein bisschen... Weiß nicht, ob er dann mit dem Rollator unterwegs ist oder sowas, damit es schneller geht.
Er kann eine Challenge Flag nicht so galant und schwungvoll wie Nick Sirianni.
Oh, wie Nick Sirianni,
Das war ja. Der kann ja fast als Quarterback anfangen.
Ja, aber Spaß beiseite, gehen wir zu den echten News. Und das natürlich eine, die wehtut. Joe Burrow mit einer schweren Zehenverletzung, der muss operiert werden und kann tatsächlich bis Dezember ausfallen. Also überspitzt formuliert, fast die ganze Regular Season, dass er ausfallen wird. Und es häuft sich diese Joe Burrow-Verletzungen, die 6. NFL-Saison und der 3. Saison, also 3 von 6, wo er einfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen hat und Spiele verpasst.
Ja, und es ist halt jetzt wieder bitter, weil das ist echt etwas, was tatsächlich sich auch ein bisschen länger ziehen kann. Deswegen kann man es nicht genau sagen, denn diese Zehenverletzung ist so eine Verstauchung oder eine Überdehnung des Großzehengrundgelenks an der Metastasophalangelenk.
Ich muss
jetzt schon lachen. Genau, ich musste jetzt schon lachen, weil du hast gerade noch gesagt, ich bin der Mediziner, deswegen habe ich das jetzt ausgepackt.
Du kennst sonst jeden Muskel und jedes Ellenböckchen.
Metatarsophalangealgelenk, so heißt es.
Das ist richtig. Im Körper, oder?
Das ist im Körper, Großzehengrundgelenk. Spaß beiseite, nee, ist natürlich echt blöd, ehrlicherweise, weil ohne Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals ist es natürlich immer so eine Nummer, muss operiert werden. Ich habe es extra rausgeschrieben mit Joe Burrow, 40 Siege, 30 Niederlagen, 25 Punkte pro Spiel ungefähr. Ohne ihn 6 Siege, 8 Niederlagen und nur knapp unter 20 Punkte pro Spiel. Jake Browning hat letztes Jahr schon viel gespielt, hat es jetzt diese Woche auch. Ich glaube, unser Kommentator Simon Sterzer hat einmal von Solala, aber doch ganz gut gesprochen.
Vor zwei Jahren hat er viel gespielt, meinst du, oder? 2023?
Sorry. Und wird jetzt wahrscheinlich auch als Quarterback eben da auf dem Feld stehen. Man hat jetzt noch Brad Ripien in den Roster hochgezogen und unter anderem noch neben einem anderen Quarterback Mike White im Practice Squad jetzt mit dabei. Das heißt, man vertraut eigentlich Jake Browning, aber will sich da ein bisschen breiter aufstellen. So oder so, grundsätzlich vom Scheme und sowas alles ändert sich bei den Bengals nicht. Und Browning hat das ja zu der damaligen Zeit, als Joe Burrow ausfiel, ja auch gar nicht so verkehrt gemacht. Der war ja plötzlich in aller Munde und
7 Starts hat er geholt.
Genau, das war richtig cool und richtig gut. Ob das dann wieder so funktionieren wird, muss man halt abwarten. Aber es ist natürlich ein herber Schlag. Und ich habe suffisant gesagt, Comeback-Player 2026, Joe Burrow. Aber es häuft sich halt jetzt einfach. Jedes Jahr hat er irgendwas. Das ist schon übel.
Es ist ja fast schon ironisch, oder? Dieses Jahr sagst du, wir wollen mal gut starten und setzen Burrow in der Preseason ein, nachdem du vorher immer gesagt hast, nee, der darf sich ja nicht verletzen.
Ja, stimmt.
Und jetzt gehst du diese Nummer mal und er verletzt sich trotzdem wieder. Also eigentlich egal, wie du es machst.
Wobei man sagen muss, das kann jedem passieren. Der ist halt da hängen geblieben und der Kollege fällt drauf und dann verstauchst du den Zeh. Vor allen Dingen
ich fand, das sah unspektakulär aus.
Total. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, dass da gar nichts ist. Aber
ich dachte dann, nichts Schlimmes. Okay, nächste Woche ist er wieder mit dabei. Ja, jetzt also Jake Browning, als er das 2023 gemacht hat, rein von den Zahlen her, war dann gar nicht so ein großer Abfall zu erkennen. Die haben nachvollziehbarerweise ein bisschen mehr aufs Laufspiel gesetzt. Es ist halt sehr pass-heavy mit Burrow. Folgt sie vielleicht Chase Brown. Ja. Wart mal ab. Es ist ja eh ein spannendes Duell da in Woche 3 gegen die Minnesota Vikings, weil die auch auf ihren Quarterback verzichten. JJ McCarthy hat sich am Knöchel verletzt, ist 2 bis 4 Wochen raus. Da ist die Ausfallzeit noch ein bisschen grob geschätzt. Muss man auch sagen, in Woche 2 jetzt gegen die Falcons hat er wieder nicht überzeugt. Und eigentlich so, wie er gespielt hat, müsstest du sagen, mit der ganzen Verletzungsgeschichte letztes Jahr, der braucht eigentlich Spielpraxis und ist wieder raus.
Ja, das
also er macht ein bisschen den Burrow in noch schlimmer.
Ja, wenn der wirklich 4 Wochen fehlt, ist das halt echt übel. Dann muss er echt gucken. Dann spielt er wieder nur so eine halbe Saison, wenn er dann fit bleibt. Also das ist natürlich alles andere als gut. Sie bekommen jetzt einen verlässlichen Backup, wenn man so will, der auch mal eine Zeit lang Starter war. Carson Wentz wird jetzt da also als Backup-Quarterback die Offense der Vikings aufs Feld führen. Und ich finde es irgendwie lustig. Wir haben dann eigentlich so Bengals gegen Vikings, Joe Burrow gegen JJ McCarthy, irgendwie cool, der häufige MVP-Kandidat.
Chase gegen, Jefferson.
Ja, ja. Gegen
die zwei besten Wide Receiver.
Und jetzt reden wir alle über Jack Browning gegen Carson Wentz. Es ist schon irgendwie sehr, sehr amüsant, auch wenn natürlich aus schlechten Gründen. Deswegen gute Besserung natürlich an der Stelle. Und Aaron Jones, der Running Back der Minnesota Vikings, fällt auch aus mit einer Oberschenkelverletzung, mittlerweile auch schon auf der Injured Reserved Liste, also heißt mindestens 4 Spiele raus. Jordan Mason hat es aber an und für sich ganz gut gemacht. Der Eindruck hat mir gefallen.
Und ich hoffe, wir haben euch jetzt wirklich heiß gemacht auf das Duell. Das gibt's als Einzelspiel nämlich. dann um 19 Uhr am Sonntag. Wobei, ich glaube, es kann trotzdem immer noch ein gutes Spiel werden.
Ja.
Es hat ein bisschen Sexiness verloren. Aber ich glaube, in der Konferenz werden wir da schon öfter mal hinschauen, weil die Bengals wollen 3-0 gehen und die Vikings müssen den schwachen Saisonstart schon irgendwie
so ist es.
Jetzt mal ein bisschen ausmerzen. Egal, wer dann dein Quarterback ist und sei es Carson Wentz, der in den letzten 6 Jahren für 6 Teams zumindest immer einmal gespielt hat. Also der hat eine schöne Odyssee hinter sich. Nochmal ein Quarterback, oder? Weil es gerade so schön war leider, so schlecht war. Jaden Daniels ist auch angeschlagen. Du kannst vielleicht parallel gleich schauen. Du bist heute der
Medizinflüsterer. Ich habe tatsächlich Breaking News zu diesem Thema.
Jaden
Daniels.
Und zwar er hat sich in Green Bay am Knie verletzt und ist laut Dan Quinn Day-to-Day. Das war mein letzter Stand der Dinge, Herr Hauser. Genau.
Das ist auch nach wie vor so offiziell. Aber die Washington Commanders zeitgleich quasi zu unserer Podcast-Aufnahme Medientermine, Pressekonferenzen vor diesem Spiel. Und sie haben Marcus Mariota aufs Podium geschickt mit dem Hinweis, dass Jaden Daniels weiterhin Day-to-Day ist und noch nicht outgeruled ist, also noch nicht raus ist für das Spiel. Aber letztes Jahr, als Jaden Daniels eine Rippenverletzung hatte, wo es hieß, er ist Day-to-Day, man muss ihn tapen, man muss schauen, haben sie genau das Gleiche gemacht. Vor dem Spiel gegen die Bears damals war es, meine ich. Auch Marcus Mariota aufs Podium geschickt und am Ende war Jaden Daniels out. Also vielleicht ein schlechtes Zeichen, dass man Jaden Daniels so ein bisschen rausnimmt aus dem Rampenlicht, als auch natürlich nicht auf dem Trainingsplatz gewesen. Dementsprechend noch nichts Offizielles, aber es sieht wohl danach aus, dass er nicht spielt. Die trainieren tatsächlich jetzt, wo wir aufzeichnen, gerade parallel und er ist halt nicht auf dem Platz.
Ich bin jetzt ganz gemein und sage, daheim gegen die Raiders kann man es auch mit Mariota schaffen.
Okay.
Aber Commanders bekommen gerade echt die volle Breitseite ab, weil bei Daniels besteht zumindest die Chance, dass er spielt oder zumindest keine lange Ausfallzeit. Zwei wissen schon, dass Saison aus haben. Austin Eckler, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen gegen die Packers. Oh, er tut mir richtig leid. Auch ohne Gegnereinwirkung, Achillessehnenriss, also wirklich eine der schlimmsten Verletzungen, die man haben kann. Der Defensive End, Dietrich Weiss, mit einer Quadrizepsverletzung, aber auch da schon klar, Saison aus, haben jetzt noch Preston Smith als Weiss-Ersatz geholt. Der war schon 3 Jahre bei den damals noch Redskins, 2015 bis 2018. Ja, da hat man halt nochmal reagiert. Aber schon für die Ambitionen, die sie haben, jetzt mit Daniels, der wird schon wieder zurückkommen, zeitnah. Aber Eckler, du hast Brian Robinson getradet, Crosby Merritt, so viel Hype er bekommen hat, ist halt trotzdem noch ein Rookie. Dietrich Weiss in der Defense, die jetzt eh schon nicht brutal daherkam. Es sind keine gute Woche für die Commanders.
Nein, total. Haben Jeremy McNichols, glaube ich, noch geholt. Jetzt auch für das Practice Squad erstmal für die Running Back Position. Also natürlich alles andere als schön. Eine weitere Verletzung, die jetzt vor genau 24 Sekunden reingeschlittert ist, betrifft einen anderen Quarterback. Ich glaube, heute haben wir es irgendwie mit dem Breaking
News tatsächlich. Ich mache jetzt mein Internet hier zu.
Ein Quarterback, der ausfällt, Justin Fields, ist jetzt offiziell raus für das Spiel der Jets gegen
alle
die Bucks.
Alle aus meinem Fantasy-Team.
Also es wird Tyrod Taylor starten gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das ist jetzt gerade eben reingeflogen wegen der Concussion von Justin Fields von der vergangenen
Woche. Ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit dir zu reden. Du zerstörst mein ganzes Fantasy-Team mit deinen blöden News. Lass uns die letzten noch schnell durchreiten.
Ja, die nächsten machen wir noch. Pittsburgh, Alex Highsmith, noch nicht offiziell auf der Injury-Reserve-Liste, aber wird wahrscheinlich da drauf landen mit einer Knöchelverletzung. Also ein Name, den man kennt, der auch nicht unwichtig ist.
Da muss ich kurz eingreifen, weil Mike Tomlin auf der PK gesagt, es ist keine Knöchelverletzung. Aber er hat auch nicht gesagt, was es ist, der Schlawiner.
Okay. Ah ja, okay.
Wahrscheinlich ist es eine Knöchelverletzung.
Vielleicht ist es auch irgendeine Sehne, die wir nicht aussprechen können.
Es ist wahrscheinlich, wenn er verleint, wird es hundertprozentig eine Knöchelverletzung sein, das der Schlingel.
Dann, weil wir gerade schon bei Jets gegen Bucks waren, Defensive Tackle Kalijah Kancey hat sich den Brustmuskel gerissen. Es ist immer richtig übel. Sah nicht gut aus.
Ja.
Auch finde ich ein durchaus herber Verlust bei den Tampa Bay Buccaneers.
Extrem herb.
Und Luke Goedeke, der Right Tackle, wird mehrere Wochen, auch das noch nicht offiziell bestätigt, mit einer Fußverletzung fehlen. Also die Offensive Line vor einem immer angeschlagenen Baker Mayfield, der ist aber fit wohl, ist damit auch etwas geschwächt.
Ach du, mit dieser Fields-News. Mein anderer Quarterback ist Brock Purdy. Ich habe Purdy und Fields. Jetzt muss ich mir Daniel Jones oder sowas holen, noch einer verfügbar ist.
Hol dir Danny Dimes. Hol dir Danny Dimes.
Letzte News nochmal. Wir gehen jetzt nicht alle Verletzungen durch.
Ich habe noch eine.
Ach komm, hör doch auf.
Breaking News tatsächlich. Leider, tut mir leid. Wir dürfen nicht mehr um die Uhrzeit aufnehmen. Betrifft es Betrifft es First Night Football Spiel tatsächlich die Buffalo Bills gegen Miami, glaube ich, ist es, genau. Matt Milano und Ed Oliver sind beide raus aus dem Spiel in der Buffalo Bills Defense. Das wollte ich nochmal mitgeben, weil das große Namen sind. Macht damit, was ihr wollt. Auf jeden Fall spielen die in ein paar Stunden, falls ihr Donnerstag hört, nicht First Night Football. Vielleicht kann man sich's gegen Miami erlauben, aber die sind auf jeden Fall raus. Keine schlimmeren Verletzungen. Das nochmal zum Schluss. Und jetzt darfst du mit etwas Positivem in diesem News-Part enden, wenn du möchtest, mein lieber Christoph.
Schauen wir mal, ob es positiv ist, für welche Seite. Aber die Cowboys haben direkt nach dem Sieg gegen die Giants noch einen Edge-Rusher geholt. Mitchell David Clowney, der war noch Free Agent, hat Jerry Jones, glaube ich, direkt nach Ende des Spiels angekündigt, dass sie Clowney jetzt noch geholt haben. Ist damit quasi der Pass-Rush-Nachfolger von Micah Parsons, klar, 1-1-Tausch quasi.
Ja.
Und noch viel wichtiger, das hat, glaube ich, auch Jerry Johnson gesagt, ist ein solider Runstopper, aber da waren sie eher schon überragend, deswegen hätte es ihn eigentlich gar nicht gebraucht.
Stimmt, ja.
Also Clowney, der kann dir immer noch was geben, ist natürlich kein Frontman, das ist nicht der Leadsänger in deiner Band. Bei Carolina letztes Jahr ja gespielt, da waren es 5,5, 6 und 11 Quarterback-Hits. Das Jahr davor bei den Ravens in einer guten Unit halt, ich glaube, da waren es 9,5, 6, auf jeden Fall fast 10, 6, gut performt. Mhm. Mal schauen, was wir von ihm bekommen. Ja, welche Überraschung nach Micah Parsons, ohne dann Ersatz zu bekommen auf der Edge-Position, holt man sich noch einen Edge.
Ja.
Quelle Surprise, wie der Spanier sagt.
Sie sind laut Jerry Jones ja bestens zusammengestellt für eine tiefe Playoff-Reise. Ob das wirklich so kommt, werden wir beobachten. Der Fahrplan für euch für diese Woche, für Woche 3, ist relativ simpel erklärt. Thursday Night Football, wie gesagt, in ein paar Stunden, wenn ihr das jetzt hier am Donnerstag hört, die Buffalo Bills zu Hause gegen die Miami Dolphins in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr, eben ohne Matt Milano und Ed Oliver. Dann am Sonntag unsere deutsche NFL-Konferenz, unsere Endzone ab 18.30 Uhr mit Christoph Stadler, diesmal wieder als Host oder Gastgeber, gemeinsam mit Heidenheims Torhüter Kevin Müller, Seahawks-Botschafter, der wird wieder bei uns dabei sein. Ansonsten natürlich auch die Red Zone. Und wir haben ja schon angesprochen, das sind eigentliche Knaller bei den Einzelspielen. Das eine ist Carson Wentz gegen Jake Browning und das andere ist Bo Nix gegen Justin Herbert. Also das ist dann schon ein bisschen besser.
Ich höre da gar nicht mehr zu. Ich bin ja bei Fantasy und überlege, was ich hier mache auf der
Quarterback. Okay, da mache ich zu Ende. Also ein Einzelspiel, 19 Uhr Bengals gegen Vikings. 22:05
Ich habe dir echt nicht zugehört.
Alles gut.
Was du mir gerade erzählst.
Dann 22:05 Broncos gegen Chargers. Sunday Night Football, dann im Anschluss an unsere siebenstündige NFL-Konferenz um 2:20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag mit den Chiefs bei den New York Giants. Ja, Russell Wilson darf mal wieder Primetime scheinen. Und dann Monday Night Football, wir haben es angesprochen, unser Game of the Week, die Detroit Lions bei den Baltimore Ravens in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr. Und dann habe ich zum ganzen Schluss noch eine Breaking News.
Oh.
Ich bin raus für diesen Moment.
Ach, Gott sei Dank.
Das war's für diese Woche.
Das war die beste Nachricht heute. Jetzt dachte ich schon, wir kommen. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ich mir jetzt holen soll. Ich habe Daniel Jones zur Verfügung, Russell Wilson, Spencer Rattler, Matt Stafford, Trevor Lawrence, Michael Penix.
Warte mal.
Also, ciao. Ich muss jetzt 2 Stunden Fantasy mir anschauen.
Rams spielen gegen wen?
Philly.
Oh, okay, dann nicht. Ja, du wirst es schon rausfinden.
Wir
sind raus.
Ich spiele ohne Quarterback. Gebt uns gerne Sternebewertungen, natürlich am besten 5 Sterne. Sagt mir, wen ich aufstellen soll auf der Quarterback-Position nach der Purdy- und Fields-Verletzung. Jetzt lassen wir es gut sein, bevor noch irgendeine Breaking News passiert.
Genau,
die hört er, weiß ich nicht wann.
Du bist over and out.
Du warst heute kein Glücksbringer, das sage ich dir mal.
Was soll ich machen?
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.